Das Thema, das die Öffentlichkeit aufgerührt hat, liegt jetzt schon ein paar Wochen oder Monate zurück, verdient es aber gleichwohl, darüber ein paar Bemerkungen zu verlieren. Snowden und seine Enthüllungen und was sie ausgelöst haben an Streit und Diskussionen. Snowden selber ist ein bekennender Freund der Vereinigten Staaten von Amerika. Er schätzt dieses Land wegen der Freiheit, die er da verehrt. Und der Snowden ist zugleich völlig entsetzt, was er da entdeckt. Er entdeckt, jedermann kennt es aus den Zeitungsberichten, er entdeckt eine flächendeckende Überwachung nicht nur von US-Bürgern, sondern auch von Bürgern in Europa und anderen Ländern. Und das hält er in seiner ganzen Empörung für einen Ausbund an Unfreiheit, den er im Land der Freiheit, USA, nie erwartet hätte. Er ist aufgewühlt und verliert langsam den Unterschied zwischen dem Land der Freiheit und einer Diktatur. Dieser Überwachungsstaat erinnert wirklich an Orwell, und mit diesen Enthüllungen und der ganzen Empörung tritt der Mann an eine Öffentlichkeit heran, die das nicht durchwegs als gelungenen Beitrag für mehr Transparenz feiert. Das ist ja so ein ganz hoher Wert in der Demokratie, Transparenz, aber seine Enthüllungen werden durchaus nicht von allen so genommen, schon gar nicht von den verantwortlichen politischen Kräften in den USA selber. Ihm droht sogar bei einer Anklage die Todesstrafe, und es gibt manche Politiker, die der Auffassung sind, er müsste auf eine Drohnenliste gesetzt werden, um den Mann zu liquidieren. Dieser Empörung, dieser Entdeckung von Snowden ist die Debatte hierzulande, soweit sie von staatlichen Verantwortungsträgern geführt worden ist, auch entgegengetreten worden. Und zwar mit dem Argument, ja, der Snowden hat da was aufgedeckt, was an Ausspähung stattfindet, aber die Menschen sollten sich auch mal klar machen, dass Freiheit ohne Sicherheit nicht zu haben ist. Und dazu gehört, dass ein Staat mit seinen Organen, die dafür zuständig sind, Leute überwacht und ausspäht. Da gibt es Terroristen, da gibt es mafiöse Vereinigungen, die unter Kontrolle gehalten sein wollen, und vielleicht auch noch die Schmuddelecke der Kinderpornografie. Also die staatlichen Instanzen, treten dem Snowden auch ein Stück weit entgegen. Freiheit braucht ja wohl Sicherheit. Und die öffentliche Meinung in zahlreichen Gazetten antwortet auf diesen Standpunkt, nämlich mit dem Argument, so viel Sicherheit, wie da geschaffen werden soll durch die flächendeckende Spionage, lässt von der Freiheit nichts übrig. Und die plädieren dafür, dass man zu einem Kompromiss finden muss und die Richtigen ausspähen muss. Nicht jedermann. Und auch darauf gibt es wieder ein staatliches Echo, vornehmlich aus den Vereinigten Staaten, das da sagt, ins Bild gefasst, in ihr Bild gefasst, man braucht den ganzen Heuhaufen, um die Nadel zu finden. Und das Bild will sagen, die flächendeckende Ausspähung aller Menschen, die ist nötig, um aus Verhaltens- und Bewegungsmustern und anderen Merkmalen überhaupt erst ein Verdachtsmoment zu generieren, zu erzeugen. Es funktioniert gar nicht nach der Logik, dass die Behörden einen Verdacht gegen X haben und diesem Verdacht dann durch spionagetechnische Mittel nachgehen, sondern der Spieß wird umgedreht. Die flächendeckende Registrierung, Prüfung, erinnert an die alte Rasterfahndung zu Zeiten der RAF, nur auf sehr viel höherem Niveau, generiert überhaupt erste Verdachtsmomente und zielt darauf, solche Leute, die ins Visier geraten, im Vorfeld unschädlich zu machen. Das sind Versatzstücke aus einer Diskussion, die sich in so einem Wertekonflikt bewegt und einerseits beteuert, Freiheit braucht Sicherheit. Aber jedes Mehr an Sicherheit mindert die Freiheit. Und umgekehrt, jedes Mehr an Freiheit mindert die Sicherheit. So wird debattiert, als hätte man zwei wichtige und gleichrangige hohe Güter zu betreuen und stünde in dem Dilemma, dass mit dem einen das andere etwas einbüßt und umgekehrt. Und dagegen, gegen diese in der Diskussion vorgestellte Auffassung, möchten wir einen sehr grundsätzlichen Einwand erheben. Der staatliche Bedarf an Sicherheit und Kontrolle, der ist so viel fundamentaler und grundsätzlicher, bevor überhaupt irgendein Freiheitsrecht gewährt wird oder bevor eine richterliche Einschränkung verfügt wird in Bezug auf so ein Freiheitsrecht, bevor es an dieses Zulassen und Beschränken geht, muss ein Staat über das gesamte Gebiet und sein Inventar die Kontrolle haben. Sicherheit steht da an allererster Stelle. Die Sicherheit eines Staates, der ein Souverän ist und sich als solcher ja auch kennzeichnet und klassifiziert. Ein Souverän ist, der Name sagt es, der über allen Interessen steht, die es in seiner Gesellschaft gibt und der Zugriff haben will auf alles Tun und Lassen seiner Bürger, um sie dann auf eine Ordnung festzulegen, die den Menschen mit dem Recht, das ihnen die Regeln des Erlaubten vorgibt, und dem Geld und dem Eigentum eine Wirtschafts- und Erwerbswelt präsentiert, in der die sich bewegen müssen und sich um ihren Erfolg kümmern müssen. Also bevor es überhaupt an das Schmieden eines Gesetzes geht, das einem Menschen Freiheiten gewährt oder auch Beschränkungen auferlegt, bevor ein Staat Verstöße gegen irgendein Rechtsgut ahndet, steht an allererster Stelle die umfassende Kontrolle über die gesamte Gesellschaft und alle Insassen, weil sonst nämlich Rechte gar nicht gesetzt werden können. Recht, das ist ja so etwas wie eine allgemeine Regel, die allgemein verbindlich ist und deswegen auch von allen anerkannt sein muss. Um den Gedanken vielleicht noch etwas deutlicher zu machen, negativ gesprochen, wo dieses Gewaltmonopol eines Staates fehlt oder brüchig ist, da stiftet eine solche Gewalt auch keine flächendeckende Ordnung, in der dann den Menschen ihre rechtlichen Regeln auferlegt werden. Das war so vor etlichen Jahren in Russland, als reiche Oligarchen in gewissen Regionen Steuern erst gar nicht an die Zentrale abgeführt haben und ihre eigenen Regeln eingeführt haben, wie sie mit der Bevölkerung und ihrem Arbeitsvolk verkehren. Das ist heute so in Libyen, wo es kein flächendeckendes staatliches Gewaltmonopol gibt, sondern konkurrierende Clans, die in Tripolis und in anderen Regionen nach ihrem Gutdünken ihre Regeln oktroyieren. Und im Moment ist es so in der Ukraine, wo es auch kein, jedenfalls aktuell, durchgreifendes Gewaltmonopol gibt. Da gibt es im Westen des Landes Rathäuser, die von Aktivisten dieser Maidan-Bewegung und ihren paramilitärischen Gehilfen besetzt sind. Im Osten des Landes sind immer noch Anhänger der alten Regierung, russlandfreundliche Politiker am Werk. Ein einheitliches Gewaltmonopol, das für das gesamte Land Regeln vorgibt, gibt es da gar nicht. Ist umkämpft. Das aber will ein Staat haben. Kontrolle über alles. Und weil ein Staat darauf aus ist, sicherheitsfeindliche Umtriebe, die sich gegen so eine staatliche Souveränität richten könnten, nicht erst dann zu bekämpfen, wenn die sich praktisch bemerkbar machen, ist er darauf erpicht, bereits im geistigen Vorfeld Indizien zu finden, bei wem es denn möglich wäre, dass er zu praktischen staatsfeindlichen Aktivitäten vorstoßen könnte. Der will mit seinem Sicherheitsbedarf an der Gesinnung der Menschen Indikatoren ausfindig machen für vermutetes böses praktisches Tun, böse gegen den Staat gerichtet, um das im Vorfeld im Keim zu ersticken. Und dafür, für das Ausforschen einer Gesinnung, braucht es den großen Aufwand des Ausspähens, Ausspionierens, des Abhörens. Dieses Moment, totale Kontrolle im ernsten Sinn, nicht als quasi pathetische Übertreibung, im ernsten Sinn totale Kontrolle, darin sind sich Rechtsstaat und Diktatur gleich. Das macht deren Unterschied gar nicht aus. Und es ist auch überhaupt kein Widerspruch, diese totale Kontrolle über die Bürger eines Landes zu haben. Es ist kein Widerspruch zur Freiheit. Obwohl es dafür gehalten wird. Das ist deswegen kein Widerspruch zur Freiheit, weil die Freiheit gar nicht ist, womit sie von vielen Menschen verwechselt wird. Freiheit ist nicht, dass ein sich selbst überlassener, quasi waldursprünglicher Wille tut, was er will. In diesem Sinn ist der Satz, der freie Wille möge gelten, ein purer Pleonasmus. Das ist eine sinnlose Verdopplung, denn der Wille ist von Haus aus frei, den Inhalt zu ergreifen, der ihn frommt. Das ist überhaupt keine zusätzliche, hinzutretende Eigenschaft. Das ist im Willen eingeschlossen. Die Freiheit, die hierzulande gilt, ist deswegen auch nicht das, was der Wille immer schon von Haus aus ist, eben frei sich seinen Inhalt zu wählen, sondern diese Freiheit ist ein Verhältnis des Willens zur Herrschaft. Wer sagt, ich möchte, dass hier Meinungsfreiheit gilt, der pocht darauf, dass er eine Gewähr bekommt. Der appelliert an eine über ihm stehende höhere Instanz, die ihm eine Erlaubnis erteilt. Da ist die Freiheit, die dann gewährt ist, ich darf meine Meinung sagen, ich heute Abend hier auch, ist eine von oben gewährte Lizenz, eine Zuteilung, die von der Instanz, die das tut, auch im Extremfall widerrufen werden kann, zurückgenommen werden kann oder eingeschränkt werden kann, mit Bedingungen versehen wird, was alles nicht mehr durch diese freie Meinung gedeckt ist an Äußerungen. So selbstverständliche Dinge wie Freizügigkeit in dem Sinn, dass ein Mensch seinen Arbeitsplatz oder seinen Beruf sucht, dass er sich je nachdem, wohin ihn die Berufswahl verschlägt, eine Wohnung nimmt, einen Wohnsitz wählt. Freizügigkeit nennt man das. Auch das ist nicht eine quasi am Menschen existierende, selbstverständliche Voraussetzung jeder Betätigung. Auch das ist staatliche Gewähr. Eine Lizenz ist erteilt worden zu dieser Freizügigkeit, auch wenn kein Inländer das je so sieht. Aber wenn man Ausländer ins Visier nimmt, dann bekommt man zu spüren, dass es eine Gewähr ist, denn manchen Figuren wird sie nicht zuteil. EU-Bürger sind hierzulande freizügig im genannten Sinn. Sie dürfen eine Arbeit wählen, sie dürfen einen Wohnsitz wählen. Türken beispielsweise sind es nicht, jedenfalls nicht vollumfänglich. Und Afghanen und Syrer noch viel weniger. Insofern ist es ein Zeugnis davon, dass die Reihenfolge, die Prioritätensetzung sachlich betrachtet völlig klar ist. Das allererste, worum es einem Staat geht, ist die totale Kontrolle über das Gelände und lebendige Inventar, um dann die Regeln zu setzen, innerhalb derer sich jeder Wille frei bewegen darf. Diese Reihenfolge ist klar. Dass die Sache so aufgefasst wird, wie in der ausgänglich skizzierten Diskussion, dass nämlich Freiheit und Sicherheit in einem ständigen Konflikt liegen, dass es quasi gleichrangige Güter sind, die leider ein wenig einander widersprechen. Diese falsche Auffassung kommt nur deswegen auf, weil die Leute geneigt sind, diese beiden Dinger, Freiheit und Sicherheit, mit ihrer wohlmeinenden Vorstellung davon zu verwechseln. Freiheit und Sicherheit mit einer Idealisierung beider zu verwechseln. In Bezug auf die Freiheit ist es ganz schnell gedacht. Man denkt sich, Freiheit ohne Staat, das ist der Standpunkt des waldursprünglichen Ich mach, was ich will. Freiheit ohne Staat wird gedacht. Nicht als staatliche Ordnung, die dann die Bahnen des Erlaubten festlegt. Ja, wer so denkt, Freiheit ohne Staat, für den ist natürlich jede staatliche Reglementierung ein Eingriff in die Freiheit. Eine Beschränkung, die er nicht bestellt und nicht erwartet. Für die er aber eine Rechtfertigung gleichwohl kennt. Wenn ihm gesagt werden kann und begründet werden kann, dass das für die andere Abteilung, für das andere Gut, für die Sicherheit des Bürgers nützlich ist, dann willigt er ein. Und für dieses Zweite, die Sicherheit, ist bei den Bürgern, die einsichtig sind und sagen, im Namen meiner Sicherheit, muss ich auch gewisse Einschränkungen der Freiheit in Kauf nehmen, ebenfalls eine Idealisierung am Werk. Sicherheit wird nämlich gedacht als quasi das Recht auf die Unversehrtheit des Menschen, als ein Besitzstand des Individuums, von dem das Böse ferngehalten wird. Das ist aber nicht so. Und man kann es vielleicht schön zeigen an der Gefahr, die die Politik zitiert, heraufbeschwört, um den Bürgern zu demonstrieren, wie sehr auf ihre Sicherheit geachtet wird. Das ist der Schutz vor dem Terrorismus. Den Leuten wird gesagt, schaut, das kann euch passieren, es ist auch passiert, dass ihr in einer U-Bahn fahrt, wie vor einigen Jahren in London, und Terroristen sprengen diese U-Bahn in die Luft. Das kann passieren, dass ihr das Opfer eines Attentats von Terroristen in einem Flugzeug werdet. Und insofern tut der Staat doch nichts anderes, als eure Unversehrtheit zu schützen, das Böse von euch fernzuhalten. Das ist der Standpunkt. Der aber stimmt nicht. Denn diese Gefährdung, von der der Staat sagt, die wehrt er für die Bürger ab, die kommt überhaupt erst durch den Staat in die Welt. Die Staaten, die sich dazu verstanden haben, den ganzen nahöstlichen Raum zu ihrer wirtschaftlichen und politischen Einflusssphäre zu machen, die dort ihr Öl bohren und abtransportieren und passende Regimes einsetzen. Die haben es mal mit einem Widerstand zu tun bekommen, der bis heute unter dem Firmenschild Al-Qaida läuft. Das waren Gruppen im zwischenstaatlichen Raum. Ein Staat hat sich einen richtigen Einspruch gegen die Dominanz Amerikas nicht getraut. Es waren Gruppen im zwischenstaatlichen Raum, die das für ein Unrecht genommen haben und gesagt haben, das ist Imperialismus, das lassen wir uns nicht gefallen, wir wollen eine arabische, großarabische Nation dagegen aufstellen und deswegen bekämpfen wir die Imperatoren. Und bekämpfen konnten sie eine so mächtige Militärmacht wie die USA samt NATO. Nie von gleich zu gleich in einer offenen Feldschlacht. Da sind sich nicht zwei Staaten auf Augenhöhe begegnet. Deswegen heißt das Gemetzel bis heute asymmetrischer Krieg. dort eine hochgerüstete Armee mit ihren Spezialkräften, ja, und dort die Terroristen, die vom Molotow-Cocktail bis zur Flugzeugentführung diese Palette paramilitärischer Waffen und Strategien ausprobieren. Und wo? Gegen weiche Ziele ist auch so ein interessanter Terminus. Der sagt nämlich, gegen die wirklichen harten Ziele, gegen Flugabschussrampen, gegen Militärgelände, gegen militärische Einheiten, hätten die nie eine Chance. Die müssen an weiche Ziele herantreten und das sind die Zivilisten des anderen Staates, die sie versuchen, in einem Flugzeug zu erwischen oder in einer U-Bahn. Und darüber gibt es eine große Empörung bis heute in den westlichen Ländern, die da sagt, das zeigt die Bösartigkeit dieses Terrorismus, weil er sich an unschuldigen Zivilisten vergeht, dieser Terrorismus. Und das ist was Aufschlussreiches. Es stimmt ja einerseits, dass einer, der von Terroristen in einem Flugzeug abgeschossen wird, in dem Sinne unschuldig in Anführungszeichen ist, dass der nie in einen Kontakt zu diesen Terroristen getreten ist und ihnen Böses getan hätte. Warum kommt er dann überhaupt in deren Visier? Ja, nicht deswegen, weil er sich ihnen gegenüber als Feind präsentiert hat. Das hat er gar nicht. Sondern weil er der Angehörige der Staatsmacht ist, die das getan hat. Und in dieser Eigenschaft sind die Zivilisten in einem Flugzeug für den Terroristen gar nicht unschuldig, sondern das sind die kleinen lebenden Nationalfähnchen, die zu der Nation halten, die den Terroristen das Wasser abdreht. Deswegen werden die abgeschossen. Die werden abgeschossen als Elementarteilchen, als Besitzstand einer feindseligen, in der Wahrnehmung der Terroristen feindseligen Nation. Der Schutz, den jetzt ein Staat diesen Leuten angedeihen lässt, gilt auch gar nicht ihrer körperlichen Unversehrtheit, sondern ein Staat stellt sich auf den Standpunkt, er lässt sich nicht seinen Besitzstand, seinen personellen Besitzstand an Volksgenossen von feindlichen Kräften dezimieren. Der wehrt sich gegen die Zerstörung von Staatseigentum von unbefugter Seite. Andere Bürger, die müssen sogar auf staatliches Geheiß ihr Leben lassen, wenn sie nach Afghanistan in den Krieg ziehen oder nach Irak. Da sind mittlerweile auch einige hundert Menschen gestorben, auf deutschen Befehl, in deutschem Einsatz, weil, so hat man ja gelernt, deutsche Interessen am Hindukusch verteidigt werden. Weder Freiheit noch Sicherheit, könnte man jetzt mal als Fazit sagen, sind das, wofür sie genommen werden. Sowas wie ein persönlicher Besitzstand eines Menschen, der unter dem Signum Freiheit tun und lassen kann, was er möchte, und der unter dem Titel Sicherheit bei all dem beschützt wird und vom Bösen freigestellt wird. Das ist es einfach nicht in dieser Welt. Dass die Leute es so sehen, dieses Missverständnis von Sicherheit und Freiheit, ist aber geradezu notwendig, damit man beides überhaupt bejahen kann. Würde man meiner Erläuterung folgen und sagen, ja, stimmt eigentlich, Freiheit, das ist die durch eine staatliche Herrschaft verfügte Ordnung, die den Menschen Bahnen des Erlaubten diktiert, innerhalb derer sich der Wille bewegen darf. Würde man diesen Satz nehmen, den ich für wahr halte, dann wäre es schon halb eine Ablehnung, mindestens aber eine Frage, die sich daran knüpft. Nämlich, ja, warum gibt es denn überhaupt Herrschaft? Und warum muss eine Herrschaft den Menschen Bahnen des Erlaubten vorzeichnen? Wozu ist Herrschaft überhaupt gut? Diese richtige Auffassung über Freiheit würde gar nicht zu einer loyalen Zustimmung dazu taugen. Und gerade so ist es bei der Sicherheit. Würde man die Wahrheit über Sicherheit sagen als Qualität von Sicherheit? Sicherheit ist die Sicherheit des Staates, der seinen Zugriff auf das Inventar auf seinem Gelände gegen jedweden Einspruch im Vorfeld absichert und dann Bedingungen diktiert. Das wäre kein Loblied. Denkt mal, wie sehr es ausgereicht hat, ein ganzes untergegangenes System wie die DDR mit nur einem einzigen Wort in Misskredit zu bringen. Stasi. Staatssicherheit. Dass dort die Uniformierten und die Militärs nur zu dem Zweck unterwegs sein sollen, die Sicherheit des Staates zu besorgen. Das war ein vernichtendes Urteil darüber. Ja, weil die Menschen der verkehrten Auffassung anhängen, hierzulande seien die zu nichts anderem da, diese Uniformierten, als seine persönliche Unversehrtheit zu schützen. Und weil diese beiden Missverständnisse über Freiheit und Sicherheit im Umlauf sind, die genommen werden wie Dienstleistungen am Menschen, taugen sie nicht bloß dazu, dass sich diese Menschen empören über die Enthüllungen von Snowden. Ja, das ist in der ersten Aufwallung für sie etwas Empörendes, dass der Staat so flächendeckend spioniert. Sondern dieselbe schönfärberische Auffassung von Sicherheit und Freiheit taugt auch dazu, die Empörung wieder runterzukochen und sich zu sagen, ja, stimmt eigentlich. Die Freiheit ist ein hohes Gut, aber ohne Sicherheit ist sie ja wirklich nicht zu haben. Die anerkennen also, dass der Staat beide Güter in ihrem Sinne verfolgt und einen Konflikt zwischen beiden hat. Und deswegen empfehlen sie, er möge, wenn es schon diesen Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit gibt, wenigstens auf Verhältnismäßigkeit achten und nur die Richtigen abhören. Nicht jedermann, nicht den Unbescholtenen, nur die Richtigen. Und dagegen ist der erste und elementare und immer stechende Einwand, aber wer der Richtige ist, weiß man ja erst, nachdem man abgehört hat und nicht vorher. Und wenn man dann in der Kneipe mal Leuten zuhört, die über das Thema streiten, dann findet man zwei extreme Positionen zu dieser Frage. Wie ist denn das mit dem Ausspähen? Wer sind denn die Richtigen? Da sagt der eine, also mich braucht keiner abzuhören. Ich bin unbescholtener Bürger, ich bin loyal. Und der andere sagt, mich kann jeder abhören, weil ich bin ein unbescholtener Bürger und loyal. Und beiden Stellungnahmen wohnt dasselbe interessante Eingeständnis inne. Beide geben nämlich zu, dass Freiheit ein Herrschaftsverhältnis ist. Beide sagen sie nämlich, sie sind und fühlen sich frei und unbescholten, insofern sie gegen die Grenzen und Regeln, die damit verknüpft sind, nicht verstoßen. Mich kann jeder abhören, ich bin ein Unbescholtener. Oder mich braucht man nicht abzuhören, ich bin so einer. Das ist die Abteilung der inneren Debatte und Bewältigung dieses Skandals gewesen. Aber die Sache hat noch eine Weiterung erfahren, dadurch, dass die geheimdienstliche Tätigkeit nach außen ruchbar geworden ist oder in die Medien zumindest vorgedrungen ist und einen Skandal entfacht hat. Ein zweites Kapitelchen über die Geheimdienste und ihre Tätigkeit nach außen. Wir alle haben erfahren müssen, Obama lässt Merkels Handy abhören. Die Staaten machen also nicht nur ihre Bürger zum Objekt ihrer Ausspähung, sondern auch andere Staaten zum Objekt ihres Kontrollbedürfnisses. Das hat einen Skandal entfacht, der in diesem Aufruf gipfelte: Abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Und das Interessante an diesem empörten Aufruf ist, was er unterschlägt. Abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Aber Geheimhaltung unter Freunden, das geht wohl. Merkel und ihre Leute müssen ja offenbar auch irgendetwas geheim halten vor ihren amerikanischen Freunden. Sonst gäbe es für die nichts auszuspionieren. Und das lässt den Schluss zu, dass Staaten nicht nur Verfeindete, sondern in diesem Fall auch solche, die sich als Partner verstehen, USA und Deutschland, Gründe haben für die Geheimhaltung ihrer politischen Absichten, ebenso wie die Spionage gegeneinander. Welche eigentlich? Was will der NSA, dieser gewaltige Apparat in Amerika, eigentlich in Deutschland ausspionieren und wissen? Der will zum Beispiel wissen, wo stechen deutsche Betriebe Ami-Firmen mit Schmiergeldern aus? Der will wissen, welche Firmen in Deutschland, welche Banken in Deutschland machen noch Geschäfte mit dem Iran, obwohl Iran unter einem Sanktionsregime der USA steht. Welche Banken in Deutschland, Luxemburg oder Österreich bunkern das Schwarzgeld von US-Bürgern? Die wollen wissen, unterstützt Deutschland eigentlich den Sturz Gaddafis damals, heute den Kampf gegen Assad? Oder verfolgt die deutsche Zurückhaltung auf diesen beiden Feldern eigene Interessen, die denen der Amerikaner zuwiderlaufen? Sowas wird gefragt, und dieser Fächer, dieser Bogen von Fragen, der wirft ein Licht auf den wirtschaftlichen Verkehr und die politischen Beziehungen, die die Staaten in dieser großen globalen Konkurrenz unterhalten. Weltwirtschaft ist offenbar nicht eine Veranstaltung zum wechselseitigen Nutzen, sondern eine Konkurrenz, in der mancher ökonomische Erfolg des einen Standorts den des anderen beschneidet oder untergräbt. Deswegen forscht man nach, wo stechen große Firmen des anderen eigene aus. Die Weltpolitik, die die staatlichen Machtapparate, die über diesen Wirtschaftssystemen thronen, die Beziehungen der Staaten zueinander gestaltet, diese Weltpolitik besteht darin, dass ein Staat immer bemüht ist, auf den Willen eines anderen Staates einzuwirken, um ihn auf Bedingungen festzulegen, die für die eigenen Berechnungen vorteilhaft sind. Sowas wird gemacht. Also wird gefragt, lässt sich Deutschland darauf festlegen, dass die Bankgeschäfte offengelegt werden? Oder ob da die Deutsche Bank etwa das Iran-Embargo unterläuft? Und der Erfolg, den ein Staat bei diesem Bemühen hat, anderen Staaten Bedingungen aufzudiktieren, die für den weiteren Fortgang der Beziehungen ertragreich sind. Diese Bemühung hängt wesentlich an der Macht, die so ein Staat aufbieten kann. Und da sind neben ökonomischer Erpressung die militärischen Gewaltmittel gefragt. Und deswegen ist jedem Staat, der in dieser globalen kapitalistischen Konkurrenz wirtschaftlich und politisch tätig wird, klar, längst bevor der erste Konflikt auf der Tagesordnung steht, mit einem bestimmten Staat, muss man für alle denkbaren Konflikte, die man ganz sicher erwartet, gewappnet sein und unterhält sowas wie ein stehendes Heer, nennen die das. Von Anbeginn an bewaffnet. Und die Leistung dieser Rüstung, die beginnt nicht erst da, wo wirklich Krieg geführt wird, sondern die Leistung dieser Rüstung, die liegt bereits darin vor, dass mit der Drohung des Potenzials, über das ein Staat verfügt, dem anderen Respekt abgenötigt wird vor den Interessen, die man zu einem Recht machen will, das der andere anerkennt. Der diplomatische Zirkus, der dann darüber gelegt wird, wenn Diplomaten eines Staates die eines anderen besuchen, der rote Teppich, das Protokoll, der Empfang oder der ausgebliebene Empfang, das ist ein Verfahren, das protokollarisch abgestuft abfragt beim jeweils anderen, wie sehr der eigene Gewaltanspruch bei dem respektiert, unterlaufen oder negiert wird. Und in dieser Frage ist eine doppelte Ungenauigkeit im Spiel. Die eine betrifft den Willen des anderen und die andere betrifft die Mittel des anderen. Was den Willen betrifft, fragen die sich zum Beispiel die Diplomaten in Bezug auf Syrien, ein Beispiel aus der aktuellen Zeit. Wie ist es eigentlich, wenn der Assad einwilligt in die ihm aufgenötigte Chemieentwaffnung? Ist es echter Respekt vor den Aufsichtsmächten, die ihm da Grenzen ziehen? Oder spielt der Kerl bloß auf Zeit und versucht mit anderen Mitteln und anderen Waffen die Kräfteverhältnisse vor Ort zu seinen Gunsten zu drehen? Die fragen sich in Bezug auf die Mittel, die der andere vorzeigt. Verfügt der wirklich über die Bombe oder die atomare Bewaffnung? Oder ist der Besitz bloß fingiert, um Eindruck zu machen? Sowas wird bei Nordkorea gefragt und auch ausspioniert. Verfügen die über zündfähige Atombomben und auch über Trägersysteme, die diese Bomben tausende von Kilometern weit tragen können? Dafür braucht es Geheimdienste. Informationsbeschaffung unter Umgehung des Willens anderer Staaten. Das ist die eine wesentliche Leistung. Und die zweite, diese Geheimdienste sind zugleich damit befasst, jenseits der Diplomatie auf fremde Mächte einzuwirken, unterhalb der Schwelle zum Krieg. Da werden unliebsame Politiker abgeschossen oder wie jetzt aktuell in der Ukraine militante Bewegungen, die einen Umsturz herbeiführen sollen zugunsten einer pro-westlichen Annäherung der Ukraine, die mit Flugblattkapazitäten, mit Geldern, mit Druckmaschinen, mit Formen von Bewaffnung auszurüsten, um diesen Aufstand zu pushen. Sowas wird da gemacht. In diesem Konkurrieren der Staaten nimmt das Verhältnis zwischen Amerika und Deutschland eine Sonderrolle ein. Diese beiden Staaten verstehen sich nicht bloß als Konkurrenten, sondern ausdrücklich als Freunde und Partner. Ich will noch ein paar Takte darüber verlieren, was der sachliche Gehalt davon ist, dass so ein ausspioniertes Handy zu einem nationalen Skandal werden kann. Diese beiden Staaten verstehen sich als Freunde. Das hat eine ganz handfeste Grundlage darin, dass Deutschland die Ein- und Unterordnung in eine amerikanisch geführte NATO braucht und will als Weg zur eigenen Machterweiterung. Unterordnung ist für Deutschland der Weg zur Machterweiterung. Die wollen den globalen, auch atomaren Militärschirm Amerikas als ihre Rückendeckung benutzen. Nicht bloß wegen der Terroristen, sondern weil deutsche Interessen ökonomischer Art beispielsweise so weit draußen in der Welt installiert sind und wirksam werden, dass die deutsche Bundeswehr die Macht dazu gar nicht hat, diese Interessen zu schützen. Da fahren auch deutsche Öltanker durch die Straße von Hormuz direkt beim Iran vorbei. Und im Falle eines Boykotts Deutschland hat nicht einmal einen einzigen Flugzeugträger. Die brauchen zum Schutz der weltweit etablierten Interessen dieser Nation unbedingt den Militärschirm der Supermacht. Deswegen lassen sie sich auf das Verfahren ein. Unterordnung ist für sie ein Hebel zur Machterweiterung. Und es hat, man muss die Sache nur andersherum lesen, immer auch den Charakter eines Ärgernisses. Eine Nation, die souverän sein will, muss sich unterordnen, um auf der Welt etwas auszurichten. Und weil das für jeden Souverän ein Ärger ist, schon gar, wenn er von der Potenz von Deutschland und so vergleichbaren EU-Partnern ist, gibt es seit der EU-Gründung auch den Versuch, sich von dieser Supermacht Amerika politisch-militärisch zu emanzipieren mit einem eigenen Euro-Weltgeld und einem Euro-Bündnis, das zumindest perspektivisch auch einen militärischen Charakter haben soll. Das sind die beiden widersprüchlichen Seiten in dem Verhältnis. Einerseits ordnen sie sich den Amerikanern unter, um ihre Macht gebrauchen zu können, und andererseits wollen sie diese Unterordnung gerne überwinden und sich davon emanzipieren durch eine eigene Form von Bündnismacht. Und das hat seine Folgen in Bezug auf die Kooperation der Geheimdienste, die in der öffentlichen Berichterstattung so widersprüchlich erscheint, aber auch widersprüchlich ist. Der BND und der CIA oder diese NSA, also der deutsche und der amerikanische Geheimdienst, die kooperieren prächtig. Sie sind ja auch Partner. Sie kooperieren deswegen auch. Und wenn man den Zeitungsberichten folgt, dann werden die Drohnen in Stuttgart, die amerikanischen Drohnen, mit den Daten des Bundesnachrichtendienstes gefüttert. Stuttgart ist die Drehscheibe für die Drohnenangriffe der USA in Pakistan, in Somalia und sonst wo auf der Welt. Mit erstaunlichen Leistungen. In den letzten 10 Jahren sind 4.000 Menschen auf diese Weise liquidiert worden. Datenlieferant BND. Diese Kooperation gibt's. Und weil gleichzeitig die deutsche Macht sich gern von ihrer amerikanischen Schutz- und Hegemonialmacht emanzipiert, gibt es neben dieser Kooperation auch das andere Moment der Konkurrenz, dass man nicht alle Daten teilt, dass man manches auch für sich behält. Und also liefert man reichlich Material zum Ausspionieren. Das ist jetzt bestimmt nicht zum ersten Mal ins Bewusstsein der Spionageabteilung gedrungen. Die wissen ja, wie sie miteinander verfahren. Aber es ist an die Öffentlichkeit gedrungen. Es ist an die Öffentlichkeit gedrungen und an die ganz große Glocke gehängt worden, dass die USA das Handy eines deutschen Staatschefs, einer Staatschefin, abhören. Was ist der Skandal? Der liegt darin, dass ein Souverän als Objekt fremder Verfügung bloßgestellt wird. Das geht gar nicht, sagt die Merkel. Ein Souverän als Objekt fremder Verfügung. Sowas kann kein Souverän leiden, nicht einmal die von kleinerem Format. Wenn man sich die diplomatischen Sprachregelungen anschaut, merkt man, was das für ein Gewicht hat. Wenn Staaten miteinander verkehren und der eine aus der überlegenen Position heraus den anderen in eine Rolle einweist, dann wird immer nach gesichtswahrenden Maßnahmen und Wegen gesucht, wie man das darstellt. Das kommt daher, dass man einen anderen zum Knecht macht, der selber souverän ist und deswegen das Gesicht des Souveräns auch dann nicht verlieren will, wenn er praktisch wie ein Trottel behandelt wird. Aber es ist nicht bloß dieser quasi Image-Schaden, der da dreut, sondern der hat einen wirklichen materiellen Gehalt. Wenn Deutschland durch diesen öffentlich gemachten Abhörskandal vor der versammelten Weltvölkerfamilie und Staatengemeinschaft dasteht und dargestellt wird als Objekt amerikanischer Überwachung, statt als Partner in Leadership, dann beschädigt das wirklich die deutsche Weltmachtrolle. Denn der Eindruck, den die deutsche Politik auf andere Staaten und Regionen macht, neben ihren ausgreifenden ökonomischen Interessen, der beruht zu einem guten Teil darauf, dass Deutschland die große NATO-Macht und ihre Führungsmacht an ihrer Seite weiß und nur dank derer auf andere Staaten den Eindruck macht und den Respekt einfährt, den eine Merkel von denen verlangt. Und dieser Hebel, der wird wirklich angekratzt, wenn der Status "Wir sind Partner in Leadership" durch eine öffentliche Degradierung beschädigt wird. Wer muss dann auf die noch groß hören? Das ist ein wirklicher Schaden, nicht bloß einer auf der Ebene der Ehre, und der wird entsprechend bewältigt. Der Aufschrei ist fällig, deutsche Souveränität wurde mit Füßen getreten, aber die Kooperation mit den USA, die soll ja umgekehrt auch nicht beschädigt werden. Und deswegen ist die Bewältigung der ganzen Affäre zweigleisig abgelaufen und zu ihrem Ende gekommen. Zur Gesichtswahrung deutscher Souveränität, zur Wiederherstellung des Ansehens eines Partners in Leadership, bietet Deutschland dem US-Präsidenten die Lesart an: Sag doch einfach, dass das nicht auf Anweisung der Regierung, sondern durch ein Fehlverhalten untergeordneter Behörden zustande gekommen ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite: Deutschland hält seinem amerikanischen Partner zugleich die Treue und gestattet einem Snowden nicht, nach Deutschland zu reisen und Asyl zu beantragen, weil man sich mit seinem wichtigen Verbündeten Amerika nicht verfeinden will. Und so geht die Sache ihren Gang. Damit bin ich schon fertig. Wer nicht mit den Gepflogenheiten unserer Diskussionsveranstaltung vertraut sein sollte, das waren ein paar Erläuterungen, die zur Diskussion stehen. Wer Kritik hat oder Nachfragen oder Ergänzungen, der kann das unbefangen tun.
Zweitens, in einer Demokratie ist die Demokratie beschränkt durch Rechtsstaatlichkeit. In einer Diktatur, wie man wie jeder sehen kann, nicht. Ich gebe nur ein kleines Beispiel: der Herr Friedrich, der im Augenblick angeklagt wird wegen Geheimnisverrat. Ja? Ich nehme an, viele wissen, wovon ich rede, als kleines Beispiel. Ja? Ich will jetzt nicht so weit ausführen, nur weil das ihre zentrale These sozusagen ist. Meiner Ansicht nach ist das eine Verniedlichung der Unterschiede zwischen Demokratien und Diktaturen. Klar ist doch, dass die Demokratien immer streiten müssen, um sie sagen, natürlich gibt es einen Widerspruch zwischen Freiheitsrechten und Sicherheitsrechten, das ist klar. Aber genau in einer Demokratie wird eben dieses Spannungsverhältnis diskutiert und ausgetragen, während in einer Diktatur wird dieses letzten Endes von dem, was Sie Staat nennen, diktatorisch bestimmt. Und keiner kann da letzten Endes was drüber sagen. Diese wesentlichen Unterschiede haben Sie überhaupt nicht gedacht, nach meiner Ansicht. Ich kann nur Ihre Stellung machen.
In einer Hinsicht, obwohl ich das nicht für das Wesentliche halte, liegt, glaube ich, ein Missverständnis vor. Ich habe gar nicht die These vertreten, der Rechtsstaat ist dasselbe wie eine Diktatur, sondern meine Behauptung war, meine Auffassung ist, in diesem Punkt, was die totale Überwachung der Bürger angeht, in diesem Punkt zeigt sich nach den Enthüllungen von Snowden, ist eine Demokratie, ein Rechtsstaat nicht anders unterwegs als eine Diktatur. Mit allen Mitteln, die auch den Bürgern gar nicht bekannt sind und auch nicht bekannt gemacht werden, werden sie ausgespäht, um aus dem ganzen Heuhaufen, wie Politiker sagen, eine ihnen verdächtige Nadel herauszudestillieren. In diesem Punkt gibt es meiner Auffassung nach keinen Unterschied. Es gibt Unterschiede. An die haben Sie jetzt angeknüpft und auf die weisen Sie hin. Es gibt Unterschiede, aber ich teile nicht Ihr Urteil über diese Unterschiede und vielleicht lohnt es sich ja auch, diese Unterschiede noch ein bisschen zu besprechen. Ein Kernsatz war von Ihnen, im Rechtsstaat, in der Demokratie, da ist das Volk der Staat und der Staat ist das Volk. Wenn man das jetzt mal nicht so auf die Goldwaage legt, dass man zwei Begriffe hat, geht davon aus, dass man auch zwei verschiedene Gegenstände vor sich hat. Dort das Volk, dort den Staat. Es zielt darauf, dieses Argument, dass in einem Staat, der rechtsstaatlich organisiert ist, die ganze staatliche Gewalt auf der Zustimmung des Volkes beruht. Und das ist auch gar nicht zu leugnen. Das ist wahr. Bürger gehen zur Wahl, Bürger bestimmen, welche Partei mit welchen Stimmen in einen Bundestag einzieht und wie hinterher eine Regierung gebildet wird. Bürger dürfen wählen. Und insofern äußern die sich auch loyal zu einem Staat und dem Personal, das ihn regieren soll. Einerseits. Das ist nicht zu leugnen. Es ist noch gar nicht erklärt. Ich leugne erstmal dieses Faktum gar nicht. Aber könnten Sie mir darin folgen, dass auch das andere Faktum zum Erfahrungsschatz eines demokratischen Bürgers gehört, dass wenn Maßnahmen beschlossen werden durch eine Regierung, die diesem und jenem Interesse, diesen und jenen Bürgern nicht gefallen und sich ein Widerstand aufbaut, Gegenwind bläst, der diesen Widerstand abräumt. Es gibt Beispiele aus der jüngeren Zeit. Da haben sich viele Menschen in Stuttgart gegen einen Bahnhof gewehrt. Ich muss das jetzt nicht beurteilen, wie ich zu diesem Anliegen stehe. Sie haben es für einen Abbruch an Lebensqualität gehalten und sich gewehrt. Sie sind aber sehr hart angefasst worden von einer Polizeigewalt. Es gibt Beispiele, wie Wasserwerfer einem Rentner das Augenlicht ausschießen. Es gibt also neben Ihrer Erfahrungstatsache, das Volk wählt, will insofern den Staat. Auch das Gegenstück, dass der Staat immer dann, wenn der Bürgerwille nicht so will, wie er soll, mit Gewalt dem gegenübertritt. Es gibt, wenn ich Ihr Alter richtig einschätze, aus der Historie größer geschnittenere Beispiele, wie die Friedensbewegung oder die Anti-AKW-Bewegung, die ja auch mal deklassiert worden sind. Damals noch von Kohl, mit dem Argument, das ist die Straße, auf die hört ein Politiker nicht, denn wir sind gewählt. Jetzt möchte ich ein Angebot machen, und mal bitten, das zu prüfen, wie das eigentlich zusammengeht, dass einerseits klar ist, die Bürger wählen. Insofern bestimmen sie über das Personal, das die Macht ausübt. Aber umgekehrt, es tritt ihnen dann auch eine Macht gegenüber, die mit den Programmen, die sie auflegt, etliche Bürgerinteressen beschädigt und den Widerstand dagegen nicht zulässt. Dann muss also offenbar in der Übereinstimmung auch ein Gegensatz liegen, der schon deswegen nötig ist, weil eine Herrschaft, ein staatlicher Gewaltapparat, der sich ja auch bei uns Gewaltmonopol nennt, nur dann seinen Sinn macht, wenn es in dem, was die Politik über das Leben der Bürger verfügt, Gegensätze gibt für die Menschen, die nicht einfach wollen, was sie sollen, sodass eine Gewalt sagt, es gilt trotzdem, was ich verfüge. Sonst wäre das gar nicht nötig. Wie passt das alles zusammen? Ich meine, das passt so zusammen, dass in diesem Wahlakt, auf den Sie zeigen, da sieht man doch, dass Volk und Staat eins sind. In Wirklichkeit eine formelle Übereinstimmung erzielt wird und der Inhalt des staatlichen Tuns ausgeklammert wird. Was wählen wir? Wir wählen, wenn wir in eine Wahlurne gehen, das Personal, das Herrschaft ausüben soll. Wir wählen nicht und können das auch gar nicht, die Maßnahmen, die eine Herrschaft ausübt. Wer sowas auf seinem Wahlzettel einträgt, der macht seinen Wahlzettel ungültig. Man ermächtigt insofern mit seiner Zustimmung zum Staat tatsächlich Politiker, dass sie, insofern sie gewählt sind, nach dem Ermessen, was sie für nötig halten, die für das nationale Wachstum, für die Energiepolitik, für den Flughafenausbau nötigen Maßnahmen in die Wege leiten. Auch dann, wenn sich viele Interessen dadurch nicht bedient sehen. Die dürfen dann ja beim nächsten Wahlakt sagen, dann wählen wir eben die anderen. Und so wird die Demokratie alt und älter, weil man kann sich immer mit seiner Unzufriedenheit über die Untaten der letzten Regierung so rächen, dass man diese Regierung abwählt, aber nur um den Preis, dass man eine neue ranwählt. Insofern möchte ich sagen, dass der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur, den Sie so ins Auge fassen, den es wirklich gibt, da wird das Volk um Zustimmung gefragt, aber nicht zu den Maßnahmen der Herrschaft, sondern zum Personal der Herrschaft, dass es das wirklich gibt, aber überhaupt kein Beweis ist für die Übereinstimmung der Interessen beider Seiten. Aber wir können ja mal bei dem zunächst bleiben und dann den nächsten anpacken.
Ja, dazu. Der Unterschied ist ja, dass eben auch wenn man die Macht als Bürger überträgt an gewählte Vertreter, die nicht ohne weiteres alles können, sondern deren Macht wird eingeschränkt durch verschiedene Sachen, zum Beispiel durch die Pressefreiheit, zum Beispiel durch die Gesetze. Das heißt auch, die Leute, denen man Macht übertragen hat, stehen nicht über dem Gesetz. Im Gegensatz zu der Diktatur, da stehen diese Leute über dem Gesetz, was jeder nachvollziehen kann, der Diktaturen in irgendeiner Weise mal entweder selbst erlebt hat oder Berichte darüber gesehen hat. Ich sage nur, insofern muss man ganz entscheidende Unterschiede da sehen. Selbst wenn die Interessen, wie Sie sagen, vielleicht nicht übereinstimmen von Teilen, das mag ja sein, aber zumindest wird in der Demokratie gibt es dann einen Mehrheitsentscheid. Das ist richtig. Es werden nicht alle Interessen sind nicht durchsetzbar, das ist richtig. Aber in der Diktatur wird eben letzten Endes überhaupt kein Interesse, wenn Sie so wollen, durchgesetzt, sondern nur das der Oligarchen oder des jeweiligen Machthabers. Und die beobachten sich noch viel intensiver als in den anderen Staaten. Und den anderen Punkt, was Sie sagen, diese Totalausspähung. Das ist ja richtig, aber das ist, ich sage viel davon, ich bin etwas älter, ich habe zum Beispiel erlebt, dass in den 80er Jahren war hier ein großer Ausschreiter, wurde hier bloß eine Volkszählung gemacht. Das ging bis zum Verfassungsgericht hier und da gab es Gerichtsurteile. Heute, trotz diesem, was Sie ganz Skandal nennen, würde ich sagen, diese öffentliche Reaktion ist relativ minimal. Und die meisten Leute, die haben vorhin eine Umfrage zu Facebook gemacht, hier waren es erstaunlicherweise sehr wenig. Aber normal sind sehr viele Bürger da bei Facebook völlig unbedarft und naiv unterwegs, sage ich mal. Das heißt, an so einer Ausstehung, man muss auch mal sagen, so eine Frau wie Frau Merkel, die war da vielleicht auch ein bisschen naiv, wenn die sozusagen ihr Handy nicht davon ausgegangen ist. Und ich sage mal, für mich ist das auch nichts Neues, dass Geheimdienste geheim arbeiten. Das Neue ist, dass durch diese technische Entwicklung, meiner Ansicht nach, der Informationsgesellschaft, diese Art von Datensammlung möglich geworden ist, allein durch die Technik. Das ist nicht, meiner Ansicht nach, ist da nicht eine gesellschaftliche Änderung entstanden, sondern eine technische. Die technische Änderung, verbunden vielleicht mit dem Spezialfall Amerika, die diesen 9/11-Schock da haben oder was, kann man vielleicht sagen, haben die dieses riesen NSA-Monstrum aufgebaut. Aber ich sage mal, ohne die Entwicklung in der IT-Technik, wo man durch Algorithmen einfach diese Suchen starten kann, nicht? Oder Verbindungsdaten, das tut ja, das geht im Zivilbereich genauso. Ich habe ja gelesen, also Sie können, wenn Sie irgendwo einkaufen gehen und Ihr Handy anlassen, nicht? Dann wird Ihr Bewegungsprofil aufgezeichnet und so weiter, das funktioniert im nicht staatlichen Bereich, sage ich mal, im Grunde genauso, auf die gleiche Weise. Wir müssen uns halt auf so eine gesellschaftliche Entwicklung einstellen, weil das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, meine ich, die mit der IT-Technik zusammenhängt und gar nicht so sehr mit der Änderung der Aufgaben von Geheimdiensten. Die waren immer so geheim, deswegen heißen sie Geheimdienste. Und als es den Kalten Krieg gab, ist ja bekannt, da gab es in Berlin, da war die Hauptstadt der Geheimdienste der Welt, da waren alle Staaten vertreten oder so. Man weiß es halt, man wusste das vielleicht nicht so viel, weil es eben Geheimdienste waren. Aber in der Demokratie ist immer die Möglichkeit, dass sowas rauskommt. Und man sieht genau auch wieder, wie Diktaturen auf so etwas reagieren. Nehmen wir mal China als Beispiel. Die versuchen sofort, diese Internetfreiheit, diese sogenannte Internetfreiheit zu schließen. Nicht? Weil sie hier ihre, sie nennen das Herrschaftsdenken oder was, Herrschaftsanspruch, den staatlichen Herrschaftsanspruch stellen können. Ja? Und das sind hauptsächlich die Diktaturen, die da in dieser Weise reagieren, während das bei uns genau diskutiert wird. Und insofern ist das eine positive gesellschaftliche Entwicklung, wenn wir das diskutieren gegenwärtig. Die Grenzen ausloten. Sie sagen, diesen Gegensatz gibt es nicht, aber selbstverständlich ist das ein Gegensatz, wie Sie es diskutiert haben. Und der muss neu gesellschaftlich definiert werden durch die neue technische Entwicklung. Ich meine, das ist der Grund im Grunde, der dahinter steckt. Ne?
Gut. Vielleicht zwei oder drei Anmerkungen. Zunächst zu dem letzten Teil Ihrer Rede. Ich halte das für logisch nicht in Ordnung, wie Sie argumentieren, weil aus einem Golfschläger folgt nicht, dass man damit einen anderen erschlägt. Aus einem Computer, auch wenn er ganz schnell ist, folgt nicht, dass man einen anderen Computer hackt. Aus dem technischen Mittel folgt nie der Zweck, zu dem es angewandt wird. Das ist aber die Logik Ihrer Rede, wenn Sie sagen, was wundern wir uns, wenn Computer immer schneller und Softwareprogramme immer komplexer werden, dass immer mehr ausspioniert wird. Nein, 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 so funktioniert das nicht. Ein Mittel diktiert niemandem, Ihnen nicht, mir nicht, der NSA auch nicht, zu welchem Zweck man das anwendet. Das muss schon der entscheiden, der sich des Mittels bedient. Und die diese Technik im Einsatz haben, die haben die von mir heute Abend angerissenen Zwecke. Die kommen nicht durch diese Mittel in die Welt, sondern die bestellen sich ja auch die immer schnelleren Rechner. Und deswegen ist es auch gar kein Zufall, dass man auch das noch mitgeteilt bekommt, dass die größten Rechnerkapazitäten überhaupt in exklusiver Verfügung dieser Geheimdienste sind, die gar nicht daran denken, ihr Know-how mit anderen zu teilen. Das wäre erstmal ein Einwand gegen den letzten Teil Ihrer Rede. Ein zweiter zum letzten Teil. Ich finde es ein schlechtes Gütesiegel über ein Land, in dem man lebt, wenn man sagt, die Schweinereien, die dort passieren, sollen um dessen Willen ungeschehen gemacht sein, dass sie öffentlich gemacht werden. Man kann bei uns mit einem AKW Leute zu Krebskranken machen.
öffentlich diskutiert wird das. Man kann Leuten neue Stromtrassen durch ihre Gärten legen. Das wird öffentlich diskutiert. Dieser Standpunkt, dass quasi die öffentliche Bekanntmachung mehr wiegt als die Schweinerei, die bekannt gemacht wird, das würde ich strikt zurückweisen als Gütesiegel für ein solches Land. Aber mein entscheidender Einwand bezieht sich eigentlich auf den ersten Teil Ihrer Rede, der vielleicht ja auch die stärkere Substanz hat. Dass ein Rechtsstaat nicht über dem Gesetz steht, dass Politiker auch am Gesetz gemessen werden, das ist wahr, das stimmt. Das nehme ich jetzt mal als starke Seite. Ja? Man kann sogar den Staat verklagen und geht vor ein Bundesverfassungsgericht. Wird gemacht. Gauweiler klagt gegen den europäischen Rettungsschirm und verklagt den Staat. So etwas geht. Aber wofür spricht das? Warum ist es überhaupt so? Ein Staat wie der unsrige, der ein nationales Wirtschaftsleben, das er Marktwirtschaft nennt, organisiert. Der will, dass dort gewisse Prinzipien gelten. Dass alles in Geld bemessen und in Geld erwirtschaftet wird. Dass das Eigentum, das Personen haben oder erwerben, das ihrige ist und gilt. Dass Kollisionen zwischen Eigentümern nur vor Gericht ausgetragen werden dürfen, nicht per Faustkampf. Das sind einige der Prinzipien, wie das Wirtschaftsleben organisiert ist. Die ökonomischen Mittel, die einer hat oder nicht hat, sollen darüber entscheiden, wie er im Wettbewerb des Gelderwerbs dasteht. Wer kein Geld hat, der ist darauf festgelegt, jemanden zu finden, den er mit seiner Arbeitskraft bereichert, um dessen Eigentum zu vermehren. Wer Eigentum hat, kann sich Leute kaufen, die sein Vermögen durch ihre Arbeit mehren. So ist ein Wirtschaftsleben organisiert und dafür gibt es Regeln, Gesetze, das Eigentum. Und wenn ein Staat sich jetzt auf den Standpunkt stellt, dass er diesen Wirtschaftskorpus mit Regeln ausrüstet, die das schützen, das Geld, das Eigentum, den Wettbewerb, dann will er, dass diese Organisation seines Wirtschaftens, seines politischen Innenlebens Bestand hat, egal wie gerade der Wirtschaftsminister heißt. Der will, dass die Notwendigkeiten, die in einem Amt wie dem Wirtschaftsministerium, dem Finanzministerium, dem Verteidigungsministerium erledigt werden, dass die Notwendigkeiten der ganzen Staatsräson abdecken und unbeeinträchtigt davon sind, wer gerade im Amt sitzt und vielleicht auf neue Ideen kommt. Wer meint, da würde ein Minister zu Maßnahmen greifen, die mit dem Regelwerk nicht verträglich sind, der darf klagen und dann lässt sich der Staat an Prinzipien messen, in denen er sein eigenes ökonomisches und politisches Getriebe festgeschrieben hat. Das macht er, weil er die Herrschaft in seinem Gebiet unpersönlich objektiviert haben will. Sie wird immer von Personen ausgeübt, aber die Personen sind an Regeln gebunden, die man auch Staatsräson nennt. Wenn bei uns gewählt worden ist, dann mag der Wirtschaftsminister wechseln, aber nicht die Wirtschaftsweise. Und wer meint, diese oder jene Enteignung im Vollzug eines Endlagers Gorleben oder einer neuen Stromtrasse sei mit dem Grundgesetz und dem Eigentumsschutz nicht verträglich, der darf wirklich klagen und dann muss sich eine Maßnahme des Staates daran messen lassen. Mein erstes Argument soll also sein, was dort die Messlatte ist, an der ein Staat sich prüfen lässt. Das ist sein eigenes Herrschaftsprogramm, die eigenen staatlichen Notwendigkeiten, die er als Prinzipien neben seinem Regierungshandeln festschreibt. Und der zweite Punkt, diese Gesetze stehen über dem Staat und zugleich unter ihm. Ein Federstrich einer Regierung und solche Gesetze sind änderbar. Er misst sich also an etwas, das sein eigenes Machwerk ist. Und es gilt selbst für den ganz großen ehernen Bestand dessen, was man Grundrechte nennt. Nicht alle, aber viele sind änderbar. Und bei der Frage, ob man einen, Sie müssen sich noch einen Moment gedulden, bei der Frage, ob man einen Flieger, ein Flugzeug vom Himmel schießen darf, wenn man ein terroristisches Attentat befürchtet, da wird eben diskutiert. Wenn wir das machen, dann brauchen wir eine Grundrechtsänderung. Wenn wir das wollen, dass die Bundeswehr im Inneren einsetzbar sein darf, gegen Terroristen oder Streiks, dann brauchen wir eine Grundgesetzänderung. Das ist bislang darin ausgeschlossen. Insofern ist der Maßstab dem Herrschaftsprogramm verpflichtet, das sich daran messen lässt. Und der ist als Recht selbst das Werk dessen, der sich daran messen lässt, steht insofern auch nicht über dem Staat. Es steht so lange über dem Staat, wie er will, dass es so ist. Wenn nicht, ändert er das Gesetz. Ja, bitte.
Also ich hätte eher Probleme mit der Begründung der Freiheit, in der Sie eingegangen sind. Weil Sie setzen jetzt eigentlich den Staat als etwas voraus, was per se zunächst da ist, zuerst da ist. Und der Staat ist derjenige, der dem Einzelnen, dem Individuum die Freiheit gewährt. Das ist aber ein Selbstverständnis von Freiheit, das eigentlich im Westen eher weniger Zustimmung findet. Und das ist ein Selbstverständnis von Freiheit, was möglicherweise die amerikanische Administration angewendet hat und woran sich Leute wie Snowden auch stören. Leute wie Snowden gehen davon aus, ich persönlich würde mich dieser Meinung noch anschließen, zunächst mal ist das Individuum da, eine individualistische Menschenrechtsvorstellung. Das Individuum hat bestimmte Freiheiten und diese Freiheit sind die Regel und im Ausnahmefall durch Staat oder wen auch immer einzuschränken. Sie gehen jetzt den umgekehrten Weg. Sie setzen den Staat voraus und setzen vor Ort, der Staat braucht Sicherheit und der Staat gewährt erst dem Einzelnen diese Freiheit. Und der eigentliche Ansatz, dieser westliche Menschenrechts, also der westliche Ansatz vom Menschenrechtsverständnis ist eben der, dass zunächst das Individuum da ist. Und das ist auch genau das, woran sich Leute wie Snowden gestört haben, weswegen sie überhaupt diese Sache erst publik gemacht haben. Das heißt, diese Empörung, die auch im Westen, insbesondere im Westen da ist, in den östlichen Ländern ist ja gar nicht so stark, weil wir das gewöhnt sind. Ja. Aber die Empörung, die den ganzen Westen erfasst hat, nach dieser Snowden-Geschichte, war eben die, dass man letztendlich ein anderes Selbstverständnis von Menschenrechten von Freiheit vorgelegt bekommt, ja, in der Theorie, aber die Praxis straft einen dann Lügen. Die Praxis sieht dann so aus, dass man sagt, ja, wo ist eigentlich jetzt noch der Unterschied zu diesen Diktaturen, zu dem, was wir als Feindbild, was uns als Feindbild, der böse Osten, der Kommunismus, was uns jetzt jahrzehntelang vorgespielt wurde. Und ich denke, das ist ein sehr zentraler Punkt. Ich meine, das, was Sie gesagt haben, dieser Ansatz, der ist sicherlich deskriptiv, finde ich den nachvollziehbar, aber normativ, jetzt nicht, dass man sagt, von wie soll es eigentlich sein, ja, ist es nicht nachvollziehbar. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt der Empörung, die uns hier im Westen ergeben hat.
Das kann man auch unterstützen. Ich finde nämlich auch, dass die Menschenrechte eben der Grund, das Grundprinzip sind, die sozusagen in der Ideologie, wenn man das so sagen will, auch vor dem Staat steht bei uns im Westen. Und das ist nämlich der entscheidende Unterschied. Und das unterstützt seine These. Und insofern sind diese Menschenrechte auch nicht veränderbar im Staat. Die sind nicht abschaffbar. Es steht in der Verfassung, wenn gewisse Menschenrechte abgeschafft werden, wird dieser Staat auch zu existieren. Nur eben, ich kann es jetzt nicht genau zitieren. Insofern sind diese nicht veränderbar. Und da kann sich auch keine Regierung drüber hinwegsetzen. Wenn die das machen würde, gut, dann würde der Staat nicht mehr existieren, sage ich mal. Okay, dann ist die Demokratie gestorben, sage ich mal. Insofern, ja, ist sie daran gebunden, dass sie. Theoretisch sagen, dass sie ihn erhalten müsste, aber sie müssten dann sozusagen selbst auf, wenn sie diese Menschenrechte aufgibt. Und das ist der zentrale Punkt, den ich genau noch unterstütze. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zur Diktatur. Hier werden Menschenrechte völlig anders interpretiert in der Diktatur. Im Zweifel werden die überhaupt, sind die überhaupt nicht nachgefragt und schon gar nicht individuell, sondern im Zweifel kollektive Rechte oder sonst was. Ja? Die völlig ins Belieben der jeweiligen Machthaber gestellt werden und mit dem Volk nichts zu tun haben. Das kann man nur sagen, dass sie ideologisch sozusagen mit dem Volk verbunden sind. Das wollte ich nochmal zur Unterstützung sagen. Können Sie es gleich zusammenfassen? Danke.
Ja, will ich tun. Mir ist an deiner Rede oder ihrer, ich bin für alle Verkehrsformen offen, fast alle. Folgendes aufgefallen. Du hast gesagt, du kannst mir so weit folgen, dass es sich deskriptiv so verhält, wie ich sage. Normativ aber sei es anders. Da würde ich jetzt die folgende Frage an dich richten. Wenn man über die Welt redet, wie sie ist, dann wird man ja wohl die Welt bestimmen müssen, wie sie ist. Und wir reden nicht von dem, was wir möchten, dass sie sei. Ich rede von der Welt, die ich vorfinde, den Kapitalismus, den Rechtsstaat, die Freiheit, die Sicherheit des Staates und sage die Bestimmungen über das, was es gibt. Mit denen kann man uneins sein, gut, dann gibt es einen Widerspruch. Aber was man nicht dagegen einwenden kann, ist das, was du dir überlegst. Dass nämlich das Schlechte an dieser Bestimmung sei, dass sie nicht von dem handelt, was sein soll. Von dem, was sein soll, ist heute Abend nicht die Rede und rede ich auch nicht. Wir reden über das, was ist. Aber dieser Gedanke ist nicht zufällig das Geöse gewesen, bei dem du oder sie eingehakt hast mit dem Argument Menschenrechte. Weil da nämlich eine Verbindung drinsteckt. Ich sehe da eine Verbindung, nämlich die, dass du der Auffassung bist, dass das, was sein soll, doch auch eigentlich das letzte treibende Motiv dessen ist, was ist, des Staates. Das klingt vielleicht bis hierher noch sibyllinisch, aber ich führe es noch aus. Menschenrecht ist das Stichwort. Menschenrecht. Es gibt erstens den Terminus, das Menschenrecht. Es gibt zweitens eine lange Liste von Menschenrechten, die in der UNO-Charta niedergelegt werden. Dazu gehört das Recht auf Staatsangehörigkeit, das Recht auf Wahlen, das Recht auf Meinungsfreiheit und so fort. Viele andere mehr, das Recht auf Leben. Und die Vorstellung, die in dieser Klammer liegt, dass ich die Menschenrechte nenne. Diese Vorstellung operiert mit einer logischen Umkehr dessen, was Recht in Wirklichkeit ist. Recht in Wirklichkeit, in der Welt, in der wir leben, in einem Staat, der Gesetze macht. Recht ist jedem Menschen vertraut und bekannt als eine staatlich gesetzte Vorschrift. Du darfst nicht bei Rot über die Ampel gehen. Du musst 19% Mehrwertsteuer zahlen. Das sind staatlich gesetzte Regeln, Rechte. Und die Bürger, die diesen Regeln unterliegen, die werden zu Wohlverhalten verpflichtet. Du musst dich daran halten. Und wer diese Regeln verletzt, gegen diese Rechte verstößt, der wird mit Sanktionen belegt. Vors Gericht gezerrt und vielleicht sogar eingesperrt. Das ist die Normalform von Recht. Eine staatliche Setzung, die den Objekten gilt, die diesem Recht unterworfen sind und die dem Recht genügen müssen. Recht ist also immer das Verhältnis einer Gewalt zu Objekten, die ihr obliegen. Die Vorstellung von Menschenrecht dreht die Logik des wirklichen Rechts auf den Kopf. Es wird so getan, dass, als wäre das, was überhaupt nur durch den Akt einer Gewalt zur verbindlichen Regel wird gegenüber den menschlichen Objekten, den Menschen selber wie ein Stück ihrer Natur anhaften würde. Menschenrecht. Als wäre es den Menschen wie die Haarfarbe, die Ohren, die Beinlänge eigen, dass sie in sich Rechte tragen. Aber ein Recht ist von vornherein gar nicht von der Art, dass man es wie eine Eigenschaft in sich tragen kann, weil es ein Verhältnis zu einer außerhalb meiner existierenden Gewalt ist. Die Vorstellung ist also verkehrt, aber sie leistet auch etwas, diese verkehrte Vorstellung. Denn wenn ich so denke, der Mensch ist der Träger des Rechts, dann denke ich den Menschen als Quelle von Recht, obwohl in der Wirklichkeit die Staatsgewalt die Quelle des Rechts ist. Die setzt das. Im Menschenrecht denke ich aber den Menschen als Quelle von Recht,
sodass im Fortgang der Staat, der mir gegenübersteht, zu einem Wohlverhalten verpflichtet ist, diesem Recht zu entsprechen, das der Mensch ihm entgegenstellt. Statt umgekehrt, wie es in der Wirklichkeit ist, der Staat definiert sein Recht und verpflichtet die Bürger auf Wohlverhalten. Die Menschenrechtsidee kehrt diese Logik ganz verkehrt um und sagt, der Mensch wird durch seine Natur zur Quelle von Recht erklärt und der Staat, der sonst die Bürger drangsaliert, wird zu Wohlverhalten gegenüber den Bürgern verpflichtet. Die Leistung davon ist, die Staatsgewalt wie eine Dienstleistung, ein Respekt gegenüber menschlicher Natur aufzufassen. Entspricht ihr? Da ist Herrschaft sowas wie Herrschaft Leid geworden. Und dieser Gedanke gefällt Bürgern sehr, dass die Staatsgewalt selber wie eine Gemäßigte erscheint, die sich einem Recht anbequemen muss, das aus dem Menschen herauskommt, weil sie sich ganz zu Recht vor allem fürchtet, was staatliche Gewalt so anrichtet. Deswegen sind die Vergleiche mit dem Feudalismus und dem Faschismus und Diktaturen so beliebt unter Menschenrechtsfreunden, weil sie sagen wollen, da sieht man einmal die Fratze ungezügelter staatlicher Gewalt. Wie gut, dass mit der Idee des Menschenrechts die staatliche Gewalt selbst als das Gezügelte erscheint, die das Böse, das wir durchaus kennen aus historischen Vorläufern, nicht mehr praktiziert. Das ist nicht die Wahrheit über die Konstruktion von Recht und Staat, sondern das ist eine schönfärberische Auffassung davon. Wer es mehr für die Vorstellungskraft haben will, den Widerspruch am Menschenrecht habe ich gesagt. Die Quelle von Recht ist eine staatliche Gewalt, die Regeln setzt, und zwar für die natürlichen Objekte, für die Menschen. Nicht umgekehrt. Der Mensch ist nicht Quelle von dem durch Natur. Den Test kann man aber auch quasi mal anschaulich an sich vorexerzieren. Wer kann denn eigentlich an seiner Natur den Kodex der Menschenrechte ablesen? Wer kennt denn überhaupt die Liste auswendig? Wer wäre denn je darauf gekommen, bei der Betrachtung seiner Haarfarbe zu sagen, naja, und zum Menschenrecht gehört natürlich auch noch das Recht auf Staatsangehörigkeit. Übrigens, das Recht auf Staatsangehörigkeit ist so ein Beleg dafür, wie sehr die Welt auf den Kopf gestellt wird. In Wirklichkeit existiert ein Staat und der definiert durch die Reichweite seiner Gewalt, wer zu ihm gehört. So ist das. Nach Kriegen verschiebt sich das sogar. Vielleicht demnächst in der Ukraine. Aber diese Idee, aus der menschlichen Natur folgt das Recht auf Staatsangehörigkeit, ja, sagt, eigentlich ist der Mensch die Quelle davon, dass es Staat gibt. Aber die Idee selber verrät noch ihre Unwahrheit, weil das Recht auf Staatsangehörigkeit unterstellt bereits einen fix und fertig vorgefundenen Staat, von dem dann noch gesagt wird, die menschliche Natur darf sagen, wem sie sich zugehörig fühlt. Da muss es das Ding aber schon geben und nicht aus der Natur rausgewachsen sein. Also wollte ich euch beiden mit euren Beiträgen zu bedenken geben, das trifft nicht die Wirklichkeit von Rechtsstaaten, sondern ist eine Idee, sie in ein schöneres Licht zu tauchen. Die Idee nämlich, all dies würde, mit dem Begriff Menschenrecht, aus dem Innersten und Natürlichen eines Menschen hervorwachsen, sodass ich den gesamten staatlichen Apparat und seine Rechte wie eine Entsprechung, am Ende Dienstleistung an meiner Natur auffasse. Das ist nicht Erklärung eines Rechtsstaates, sondern Rechtfertigung. Bitte. Nein, gar nicht. Das finde ich alles sehr substanziell, was ihr sagt. Ich finde es nicht richtig, aber wir streiten uns deswegen ja.
Also es gibt Menschen und es gibt Staaten. Jetzt fragt man sich natürlich, was war zuerst da? Zuerst war natürlich der Mensch da. Und dann war der Staat da. Jetzt ist die nächste Frage, was ist dem Menschen allgemein? Was will der Mensch? Der Mensch will leben. Leben ist Menschenrecht. Der Mensch will körperliche Unversehrtheit. Das sind alles Menschenrechte. Diese Menschenrechte, die jetzt staatlichen Bezug haben, die stehen ganz hinten am Ende dieser sogenannten Menschenrechte. Ja, was du eben sagtest, Beziehung, also mich stört immer noch diese Beziehung, die du aufstellst als Theorie, die vielleicht in der Praxis so gelebt wird, also die Theorie unterschreiben wollen. Da kommt jetzt wieder so dieses Verhältnis Staat, Mensch, der Staat ist derjenige, der etwas gewährt. Ja? Der Staat macht das. Und da würde man eben als Anhänger einer westlichen Menschenrechtstheorie sagen, nein, es ist zunächst mal, es geht vom Menschen aus. Und alles, was sie jetzt beschrieben hat, ist, wie der Bürger sich zu verhalten hat, das sind keine Rechte des Menschen, das sind Pflichten, die der Mensch hat, dass er Steuern zahlen muss, dass er bei Rot über die Ampel gehen muss und so weiter und so fort. Das sind Pflichten. Die müssen aber unterscheiden, die Pflichten, die der Staat seinem Bürger auferlegt, die müssen wir unterscheiden von den Rechten, die der Mensch als Mensch selber hat, als anderer. Dann diese Universelle Erklärung der Menschenrechte von 1948 ist ja eben universell. Das geht ja über die Staaten, über die Einzelstaaten hinaus. Ja? Das heißt, auch hier in Europa, wir haben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der ist in Straßburg. Das ist, glaube ich, an die Europäische Menschenrechtskonvention haben sich, ich weiß nicht, 20, 30 Staaten angeschlossen. Ja? Das hat mit dem Einzelstaat überhaupt nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn ich hier mich in meinen Menschenrechten bedroht sehe oder sehe sie verletzt und der deutsche Gesetz, das deutsche Recht gibt mir nicht Recht, ja, dann gehe ich nach Straßburg und sage, wie sieht es denn aus? Und also es ist zumindest so geregelt, dass diese, die haben zwar keine unmittelbare Kompetenz in Straßburg, aber die sagen dann, das ist falsch und die Mitgliedsländer des Europarats, die halten sich dann eben auch entsprechend dran. Deswegen will ich nur sagen, also man kann das nicht so singulär sehen. Er ist der Staat da. Natürlich, wenn ich geboren werde, ist er ist der Staat da. Das ist richtig. Ja? Und es mag auch so sein, dass es deskriptiv beschreiben häufig so ist, wie du das gesagt hast. Da würde ich dir gar nicht widersprechen wollen. Aber ich sage ja nochmal, diese Empörung, die jetzt im Fall, um wieder auf den Snowden zurückzukommen, diese Empörung, die in der westlichen Welt um sich gegriffen hat, das ist gerade dieses Missverhältnis zwischen dem, wie es eben beigebracht wird, wie es sein sollte und wie es ja auch immer verkauft wurde, wie es angeblich ist, ja, dem Umstand, wie es jetzt tatsächlich ist. Nämlich dieser Fall Snowden hat aufgezeigt, nee, es ist gar nicht so viel besser. Ja. Und ihr da oben in Berlin oder in Washington, ihr habt uns Jahrzehnte was erzählt und ihr macht ihr selber so. Diejenigen, von denen ihr euch immer abgesetzt habt, denen gegenüber ihr immer gesagt habt, dass ihr die bessere Welt verkörpert. Und ich glaube, das ist der springende Punkt.
Ich würde erstmal gegen deine erste Überlegung folgenden Einspruch erheben. Du sagst, was die von mir kritisierte Auffassung von den Menschenrechten glaubwürdig und gehaltvoll macht, ist, dass sie von mehreren Staaten verfochten und verfolgt wird, die diesen Menschenrechtskanon unterschrieben haben. Das nimmst du als Indiz dafür, dass das den Charakter des Allgemeinen dem Menschen zukommend bestätigt, weil dieses Menschenrecht und seine Unterschrift unter das Menschenrecht beglaubigt, dass es nicht auf eine nationale Rechtskompetenz zugeschnitten ist. Das machen viele Staaten so. Das machen zwar nicht alle, aber viele. Dagegen würde ich zunächst mal den logischen Einwand erheben, dass ein Unsinn, nur wenn er von 10 gleichzeitig begangen wird, nicht besser wird. Das nimmt der vorgetragenen Kritik am Menschenrecht nichts weg, wenn du sagst, und das wird aber auch in 10 Staaten so gehandhabt. Der zweite Punkt, der vielleicht in deinen Überlegungen noch anzusprechen wäre, die Frage, wer war zuerst da, der Mensch oder der Staat? Wenn ich mich darüber verständigen möchte, was dieser Staat ist, den wir vor uns haben, wie er gebaut ist, wie er funktioniert, was er für die Menschen leistet und was er nicht leistet. Wenn ich diese Frage stelle, was ist er mit seiner Freiheit und seiner Sicherheit? Dann ist für die Beantwortung dieser Frage völlig irrelevant,
wo er herkommt, wie er entstanden ist. Die Frage, dass es vorher einmal einen Feudalismus gab, wo es noch Leibeigenschaft, persönliche Gewaltverhältnisse gab, dass aus dem in der Historie dieses Produkt, das wir heute vor uns haben, auf welche Weise auch immer, hervorgegangen ist, das trägt zu der Bestimmung dessen, was ich da vor mir habe, nichts bei. Dass du auf diesen Gedanken kommst, was war zuerst da, der Mensch oder der Staat, und dann dich entscheidest für die Lesart. In Wirklichkeit natürlich der Staat. Wenn wir beide geboren werden, gibt es den Apparat bereits, in den wir hineingeboren werden. Aber du möchtest die Geschichte jetzt quasi nach hinten verfolgen, ad infinitum, und sagen, aber vorher gab es einen vor mir und vor dem gab es noch einen. Und dann geht man immer weiter zurück im Menschengeschlecht und irgendwann trifft man auf einen. Der wurde in etwas hineingeboren, wo es das heutige nicht gab. Und am Ende bist du mit diesem infiniten Regress in der Steinzeit gelandet, wo zum ersten Mal aus einem Dinosaurier ein Homo sapiens wurde und der steht nackert in der Landschaft. Meine ich jetzt nicht, eher abschneidend. Diese Idee, die kommt daraus, die speist sich daraus, dass du an dem Gedanken festhalten möchtest. Es ist letztlich doch die Natur des Menschen in Nuce, aus dem alles, was dann folgt, hervorgewachsen ist. Und insofern ist das der Menschenrechtsidee treu, dass man im Rechtsstaat heute letztlich doch nichts anderes sehen möchte, als eine aus dem Menschen herausgesetzte Natur, die sich außerhalb seiner als dieser Rechtsapparat manifestiert. Eine Verkörperung, eine Verwirklichung von Menschenrechten. Und dagegen habe ich meinen grundsätzlichen Einwand erhoben. Das ist logisch nicht haltbar, weil die Kategorie Recht mit der Kategorie Natur schlechterdings unverträglich ist. Recht ist ein Verhältnis der rechtsetzenden Gewalt, die verbindliche Regeln für andere macht, die dem unterliegen. Und überhaupt nicht dasselbe wie etwas, was ein Mensch wirklich als Natur an sich haben kann. Also seine Haare, seine Nase, sein Bart und so fort. Weil das Ding ein Verhältnis von einer Gewalt zu Objekten ist und keine Natureigenschaft an diesem Objekt.
Und das Letzte kann man, du hast auch gesagt...
Entschuldige, wenn ich das jetzt nicht sehe, wer sich wo meldet, gehe ich davon aus, jeder bringt so viel Interesse und Disziplin auf, dass er den Redner vorher ausreden lässt und dann seinen Beitrag fortsetzt. Jetzt gab es hier eine Wortmeldung, dort eine, dann da hinten. Und so machen wir weiter und arbeiten das jetzt ab. Ja?
Du hast doch gesagt, es gibt zwar Rechte, die im Verhältnis zum Staat sind, und da würde dir einleuchten, dass die vom Staat gemacht werden. Aber zum Beispiel beim Recht auf Leben sagst du, also der Mensch kommt auf die Welt und will leben. Und da sagst du, ja, das wäre doch jetzt aber ein Recht, das er an sich hat. Das kommt aus ihm raus. Und aber da gilt doch auch genau die Unterscheidung, die er jetzt gemacht hat. Das eine ist, der Mensch will leben. Aber dass er ein Recht auf Leben hat, ist doch ganz was anderes. Ein Recht auf Leben, das merkst du doch schon, das ist doch eine Sache, die kriegst du gewährt. Dann kannst du meinetwegen nach Straßburg gehen und dich und mit denen dann darüber streiten, ob wenn du in so einem Flugzeug sitzt und abgeschossen wirst, ob dein Recht auf Leben gilt oder nicht. Also daran merkst du doch, dass das Recht auf Leben was anderes ist, als leben zu wollen. Und das Recht auf Leben eine Sache ist, wo die Gewalt, die über dich herrscht, sich zu dir ins Verhältnis setzt und sagt, unter den und den Bedingungen ist dir das erlaubt. Und dann weiß der auch sofort, andere, wo das nicht geht.
Da hinten gibt es was und dann dort.
Du hast einen logischen Einwand gebracht gegen die Vorstellung vom Menschenrecht. Der Gestalt, dass du gesagt hast, Recht unterstellt ja immer den Gewährer dessen, insofern eine Gewalt außerhalb vom Menschen. Es gibt noch einen anderen logischen Einwand, an dem man sehen kann, die Idee vom Menschenrecht kann. hat, ist eine schöne Idee, aus den genannten Gründen, ist aber nie und nimmer eine Tatsache, weil das kann es überhaupt nicht geben. Der Einwand heißt, wäre es denn so, dass das Menschenrecht dem Menschen von Natur aus eigen ist, dann hätte er es, dann könnte es nicht gelten und dann wäre die Frage, ob er es hat oder nicht, nicht davon abhängig, ob eine Staatsgewalt es respektiert oder nicht.
Da ganz hinten war auch eine Wortmeldung noch, ja? Ja, bitte.
Zunächst mal wollte ich erwähnen, dass ich mich durchaus mit den Erklärungen des Referenten anfreunden kann, wobei ich auch vielleicht in einigen Jugend vielleicht nicht ganz so durchblicke. Ich wollte aber vielleicht noch einen Punkt aufgreifen, den der Herr da erwähnt hatte, und zwar also die Technik weiter voran. Also auch es ist auch noch mehr möglich, halt auch zu überwachen und das findet ja auch statt durch die Internetkonzerne, Facebook und so. Da wurde dann halt argumentiert, dass es nicht in der Verantwortung der Personen, die dann halt die Technik dann missbrauchen für bestimmte Zwecke gegen Menschenrechte oder zu Menschenrechtsverletzungen. Ja, da können wir vielleicht auch andere Beispiele nennen, zum Beispiel Waffenproduktion und Handel oder Drogenproduktion und Handel. Das findet eben auch statt. Also da gibt es dann die Produzenten, also die Firmen, die dann die so etwas produzieren. Bei Drogenhandel kann man auch die Pharmaindustrie aufführen, die dann eben die Produkte herstellen. Und sich eben auch von der Schuld freisprechen. Es liegt eben in der Verantwortung der Konsumenten, die das dann halt nutzen. Sie müssen sie werden ja nicht dazu gezwungen, das zu nutzen. Und man kann aber genauso auch argumentieren, dass es sehr wohl auch in der Verantwortung liegt der Produzenten, also der Produzenten von Exporteure von Waffen und auch Drogen eben. Ja. Also oder Pharmaindustrie. Ja.
Habe ich da hinten was übersehen oder? Ja, bitte.
Ich wollte noch mal einen Punkt ansprechen, der meiner Ansicht nach hier aus den Beitragen, aus meiner Ansicht ist das ein Missverständnis. Ich würde sogar zumindest in der westlichen Vorstellung den Staat eben so definieren, dass er dazu dient, letzten Endes dazu dient, die Menschenrechte durchzusetzen. Dafür ist eigentlich in westlicher Auffassung der Staat letzten Endes zuständig. So. Und da kommt eben, deswegen entstehen auch die Missverständnisse, weil Sie und der Staat immer zweierlei verstehen. Einmal sozusagen, wie man es völlig unterscheiden, einen demokratischen Staat, wo das Staatsvolk sozusagen den Staat darstellt und eine Diktatur. Und das machen sie nicht, diesen Unterschied. Deswegen kommen auch diese Missverständnisse zustande. Wenn das Staatsvolk sozusagen identisch ist, mit dem einen gewissen Willen hat und oben drüber über diesen Einzelinteressen des Staatsvolkes steht letzten Endes nur der Gedanke dieses allgemeinen Menschenrechts. Und dem ist der Staat grundsätzlich verpflichtet. Und daran ist er auch, da hat er seine Grenzen. Denken Sie, das ist der Unterschied auch zu einer Diktatur. Ein demokratischer Staat ist hier begrenzt, hat eine echte Grenze durch das Menschenrecht. Eine Diktatur nicht. Und diesen Unterschied, den verschweigen Sie völlig oder verharmlosen ihn oder nennen ihn nicht richtig. Und deswegen kommen diese ganzen Missverständnisse nach meiner Ansicht zustande.
Das würde ich nicht teilen. Ich will nochmal auf den Beitrag da von vorne links zurückkommen und den ins Verhältnis setzen zu Ihrer Bemerkung. Sie haben gesagt, der Staat muss die Menschenrechte durchsetzen. Das ist ein Satz, der ist eigentlich vollständig unverträglich mit der Idee des Menschenrechts. Darauf hat der Beitrag da vorne gezielt. Denn wenn in Menschenrecht
die menschliche Natur als die Quelle von Recht angesprochen wird. Aus der geht das hervor. Das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht aufs freie Meinen und so fort. Wenn das die Quelle des Rechts ist, die mit der Natur verbunden ist, dann gilt dieses Ding. Dann braucht es keinen, der es durchsetzt. Wenn es aber einen braucht, der es durchsetzt, das Recht, dann ist ja wohl die Idee, dass aus dem Menschen das Recht hervorgeht, selbst wenn man sie als Idee pflegt, darin völlig haltlos, dass dieser Idee vollständig fehlt, was beim staatlichen Recht überhaupt den Charakter von Recht ausmacht, dass nämlich eine Gewalt dahinter steht, die es verbindlich macht. Sie müssen sich jetzt einen Moment gedulden, weil ich diesen Gedanken zu Ende führen möchte, um auf Ihre Bemerkung zurückzukommen. Jetzt greifen Sie dazu, dass der Staat selber der Durchsetzer des Menschenrechts sein soll. Da wird es zum zweiten Mal logisch unsinnig. Denn die Idee des Menschenrechts, dessen wegen das so gut gefunden wird, da hat der Mensch ein Recht auf Leben, da hat er ein Recht auf Meinung. Die Idee lebt davon, dass diese Rechte von einer anderen Gewalt, die um ihn herum ist, respektiert werden und ihm Schutz bieten. In dieser Vorstellung dient das Menschenrecht als Schutzwall gegen einen übergriffigen Täter, den Staat. Und jetzt wird in der Idee, die Sie aufwärmen, ausgerechnet der einzig denkbare Täter zum Durchsetzer der Rechte, die ihn von seinen Untaten abhalten sollen. Das ist erkennbar zwar eine schönfärberische Beschreibung dessen, was ein Staat sein soll, aber selbst in der ist noch enthalten, dass der Reiz der Menschenrechtsidee in der Mäßigung einer Gewalt liegt, die außer mir, jenseits von mir, vorhanden ist und vor der sich der Mensch fürchtet, sodass er einen Schutzwall haben möchte. Und da kommt in diesem Schutzwall-Gedanken, ja, der einzig denkbare Täter, der Staat, dessen Übergriffe abgewehrt werden sollen, als der Helfer vor, der den Menschenrechten Gültigkeit verschaffen müsste. Das ist doch nicht in Ordnung, so zu denken.
Entschuldigung, das ist doch unlogisch, was Sie sagen. Nach Ihrer eigenen Theorie braucht doch jedes Recht eine Herrschaftsform, um durchgesetzt zu werden. Recht allein heißt ja noch nicht, dass das Recht durchgesetzt wird. Verstehen Sie, das ist doch völlig logisch vorbei argumentiert, wie Sie sagen. Selbst wenn das ideelle Rechte sind, die jedem verliehen sind oder was, heißt es ja noch nicht, dass sie in der Praxis durchgesetzt werden. Und zur Durchsetzung in der Praxis braucht es, wie Sie selber sagen, eine Herrschaftsform. Und die überträgt in einem demokratischen Staat der Souverän auf sich selbst sozusagen, auf den Staat, der nur kontrolliert wird letzten Endes an diesen Rechtsnormen, in letzter Konsequenz. So ist die Konstruktion rechtlich logisch zu sehen und nicht anders. Jedes Recht. Gut, es gibt keine Rechte, die ohne Durchsetzungsmöglichkeit ist Recht eine leere Formel, können Sie aufs Papier schreiben.
Aber das ist ja genau das, was er sagt.
Ja,
wir aber. Sie sagen doch, dass dieses spezielle Menschenrecht von allen anderen Rechten die meisten dadurch unterscheidet, dass es eben nicht verliehen werden muss von einem Souverän, der dann darüber entscheidet. Und Sie sagen, es kommt erst in der Natur des Menschen selbst.
Und also wie ein Naturgesetz. Ja, aber in demokratischen Staaten ist die Herrschaft durchgesetzt. In demokratischen Staaten ist die Herrschaftsform, die diese Durchsetzung partiell ermöglicht, der Staat selbst.
Aber da wird es abhängig vom Staat.
Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Das ist doch völlig klar. Aber es ist eben, der Unterschied zu einer Diktatur ist eben, hier ist eine Selbstkontrolle und eine Beschränkung letzten Endes. Ja? Es gibt eine Beschränkung des Rechts dieses Staats, dieser Übertragung an Herrschaftsformen. Herrschaftsgewalt, wie er das nennt, die ist beschränkt.
Das ist der Wurm drin, weil die Überlegung zu sagen, man lebt doch. Und jetzt wird das durchgesetzt. Das ist eine komische Überlegung, weil ich habe das Recht auf Leben. Da möchte ich auch nochmal, vorhin kam ja schon mal eine Bemerkung dazu. Eigentlich, wenn man lebt, dann ist man ja schon unterwegs. Ein Recht darauf zu haben, unterstellt etwas ganz anderes. Das unterstellt nämlich, gar nicht, ich lebe und was mache ich daraus, sondern das unterstellt, es wird überhaupt zu einer hoheitlichen Gewährung gemacht und das sei was Feines. Ein Staat, der sich beauftragt, so etwas zu machen wie, ich gewähre euch das Recht auf Leben, sagt gleichzeitig, dieses Recht auf Leben, also euer Leben, das ist ja schon da, ist jetzt mein Gestaltungsgegenstand. Zweitens, wenn jemand sagt, naja, ich kann für mich mir doch überlegen, was ich so will. In der Hinsicht ist mein Wille frei. Ist das eigentlich freigesetzt, wenn zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland oder die Vereinigten Staaten in ihre Verfassung schreiben, bei uns sind die Bürger frei? Ist das eigentlich das Gleiche? Es ist was anderes. Es ist nämlich eine Festlegung. Es heißt jetzt nämlich nicht einfach die Wiederholung. Man kann halt seine eigenen Überlegungen anstellen und vielleicht etwas anfangen, sondern es ist was anderes. Es ist die Einrichtung von Freiheit als eine gesellschaftliche Festlegung, die jetzt auch jede Menge Inhalte bekommt. Nämlich, vorhin war mal die Bemerkung, wir hier im Westen haben anders als, sagen wir mal, in anderen Gesellschaften die Gewohnheit zu sagen, wir sind frei, wir betätigen uns frei, dazu haben wir auch ein Recht und der Staat greift nur an manchen Stellen korrigierend ein. Jetzt bemerkt man aber eigentlich was anderes. Die Gesellschaft, die eingerichtet ist durch eine Verfassung und durch Rechte, die sagt, alle Menschen sind frei, gleich und müssen sich mit dem, was ihnen gehört, bewähren. Richtet etwas ganz anderes ein, als einfach zu sagen, naja, einen Willen haben die Leute. Sondern die sagt, in dieser freien Betätigung steckt etwas drin. Nicht wie im Feudalismus eine Festlegung auf, du bist ein Bauer und dann bauerst du ewig oder ein Müller und dann musst du halt als Müller leben. Sondern es liegt fest, die Freiheit hat ihre materielle Wirklichkeit darin, wie viel Geld hast du, was kannst du eigentlich mit Mitteln machen und als solche bist du als Mensch jetzt tatsächlich frei zu konkurrieren. Das ist allerdings in dieser Gesellschaft überhaupt die gesellschaftliche Regel. Darum kommt es auch überhaupt dazu, dass, sagen wir, nicht nur Amerikaner, sondern auch Deutsche sich hinstellen und sagen, wir haben eigentlich doch das Recht, frei zu sein. Diese Einrichtung zu konkurrieren, dann nur im Rahmen dessen, was man so an Geld und Pflichten hat, sich zu betätigen, sich darin frei zu fühlen, das ist überhaupt die Grundlage, dann zu sagen, ja und jetzt kriege ich noch, wo ich doch frei berechtigt bin durch meinen Staat, Auflagen, wo ich fragen muss, gehen die nicht zu weit. Die ganze Überlegung, die ich jetzt angestellt habe, soll darauf zielen, dieses ganze, ich fühle mich frei, ist gar nicht, ich bin quasi naturwüchsig unterwegs und dann kommt irgendein Staat und sagt, hier, aber pass auf, da ist noch ein bisschen Schutz nötig und da ist noch ein bisschen Regelung nötig und das mache ich dir. Sondern dieses ganze System der Freiheit beruht überhaupt darauf, dass es in dieser Konkurrenz um Eigentum, seine Grundlage und im Bewusstsein der Leute, darum kümmere ich mich selber, das entsprechende Bewusstsein hat. Und diese Menschen sagen dann auch, ah ja, wie weit sind eigentlich meine Rechte, nämlich das, was mir zugemessen wurde, jetzt beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigt, wenn NSA darauf guckt.
Ich möchte noch eine Bemerkung von dir von vorhin aufgreifen, die ich gar nicht gewürdigt habe. Du hast gemeint, bei der Auswahl der Rechte, die ich zitiert habe, sah ich unfair verfahren. Ich habe gesagt, die Mehrwertsteuer wird festgelegt auf 19% und wer bei Rot über die Ampel geht, muss eine Knolle zahlen, weil dir da der Charakter der Pflicht entgegengetreten ist. Und deine Vorstellung ist mehr, das Recht hat doch etwas Gewährendes, insofern Gebendes. Ja, hat es auch, und ich möchte an dem mal vorführen, was das eigentlich heißt und was das alles nach sich zieht. Vorhin ist schon mal so ein ganz großes, fundamentales Recht angesprochen worden, das Recht auf Leben, fügt sich ja auch in diese Diskussion um die Menschenrechte. Das hat da einen ganz fundamentalen Stellenwert, das Recht auf Leben, und das ist auch ein Grundgesetzartikel, ja, das Recht auf Leben. Das hat auch nach deinem Dafürhalten sehr stark den Charakter des Gebens und Gewährens. Prüfen wir das mal. Das Recht auf Leben. Das Leben im biologischen Sinn, dass Menschen sich zusammentun und sich vermehren, neues Leben erzeugen, das ist ganz die Tat dieser Menschen. Das ist ihr Werk. Da hat der Staat nichts hinzugetan. Aber das Produkt, das da rauskommt, neues Leben, das behandelt er so, wie wenn es von ihm eine Leistung sei. Das hat ein Recht, dieses Leben. Klingt jetzt noch unscheinbar, aber was ist eigentlich mit diesem biologischen Leben passiert, wenn ein Staat sagt, und übrigens, dass du isst und trinkst und manchmal pieseln musst, das ist dein Recht, das ist dein Leben. Was ist der Natur des Menschen jetzt hinzugefügt durch diesen Akt? Nicht nichts, sondern gesagt ist, dieses biologische Leben ist, indem ich ihm ein Recht auf Leben zuspreche, ab sofort Träger von Rechten. Träger von Rechten, die ich definiere. Für die Vorstellungskraft wieder, was das impliziert. Wenn einer einem anderen ins Gesicht schlägt bei einer Schlägerei, dann ist das, wenn es vor dem Kadi gezerrt wird, Körperverletzung. Das ist eine unzulässige Beeinträchtigung des Rechts auf Leben. Wenn ein Polizist mit einem Wasserwerfer auf der Demonstration in Stuttgart einem Demonstranten das Augenlicht ausschießt, dann ist es zwar eigentlich vom Standpunkt der Physis her ein vergleichbarer oder schwererer Schaden, aber nicht Körperverletzung, sondern Ausübung einer Dienstpflicht. Das Töten von Menschen ist unter Strafe gestellt, ein schwerer Angriff auf das Leben. Das wird hart bestraft. Im Krieg ist das, was der Staat im Inneren den Lebendigen verbietet, ihnen auferlegt, andere zu töten und ihr eigenes Leben zu riskieren. Der Verschleiß der Knorpel eines Maurers am Bau, das ist nicht Körperverletzung, die sein Skelett ruiniert, sondern das ist anerkannte Berufskrankheit. Du siehst also, was unter dem Regime Recht auf Leben aus dem Leben wirklich wird und was dann als Beeinträchtigung dieses Lebens rechtlich gilt und was nicht, das ist mit dem unschuldigen biologischen Leben nicht entschieden, sondern mit den Rechten, die ein Staat an dieses Leben knüpft, das er grundsätzlich als Rechtsgut behandelt. Das zu sagen, das Leben ist ein Recht, das bedeutet, ich erkläre dich und mich zum Träger von Rechten, und zwar von genau den Rechten, die ein Staat nützlich und wichtig findet. Der bringt sogar fertig, dass der einen kleinen Zellhaufen im embryonalen Stadium zu einem vollständig entwickelten Leben und zu einer Rechtsperson erklärt, sodass Abtreibung Mord werden kann. Insofern liegt, wenn unter diesem Recht auf Leben die Benutzung von Leben, den Verschleiß von Leben legalerweise einschließt, im Krieg, auf einer Demo, in den verschiedenen Berufen, die die Gesundheit der Menschen angreifen, dann liegt in diesem Recht auf Leben überhaupt nicht, was manch einer ihm als Versprechen entlocken möchte, nämlich: Das ist so etwas wie das Versprechen, alles Böse von der Physis des Menschen fernzuhalten. Das ist die Definition, was alles an Umgangsweisen mit diesem Leben
unter dem Rechtskanon geht und was nicht geht. Und da kommen mit dem, der als Schutzinstanz für das Leben aufgerufen wird, ganz neue Lebensrisiken in die Welt. Die Leute, die in Afghanistan ihr Leben verloren haben, die laufen nicht in der Welt herum als leibhaftige Anklage für eine Verletzung des Rechts auf Leben, sondern das sind Helden und werden als solche verehrt. Ja, deren Leben ist für die vom Staat definierte, gute, rechtlich genehme Sache geopfert. Aber eine Beeinträchtigung für den Menschen ist es auch. Da gibt es eine Wortmeldung.
Ja, ich hätte eine Frage an dich, also hier im Publikum. Was glaubst du denn, wofür das Menschenrecht gut sei?
Ja, das Menschenrecht ist dazu gut, dass die Gesellschaft nicht mehr in Willkür und Angst leben muss. Wenn in Gesellschaftsformen wie katholisch aufgestellt sind, ist man jedweder Verfolgung ausgesetzt und völlig unberechtigt. Ich meine, ich will da keine Beispiele aufführen.
Das weiß ja jeder.
Das weiß ja jeder selbst, bitte.
Was ist denn mit Glauben?
Darf ich darauf antworten?
Moment. Also, ich finde, die westlichen Demokratieformen sind eine geeignete Antwort, die sich in langer gesellschaftlicher Entwicklung als funktionsfähig erwiesen hat, um, ich will mal sagen, diese Willkürherrschaften einzudämmen, die gang und gäbe waren, die ja noch gang und gäbe sind in vielen Staaten. Ja, ich rede gar nicht über vergangene Zeiten. Ich sehe das auch als einen gewissen gesellschaftlichen Fortschritt. Und unsere westliche Vorstellung ist halt sozusagen das. Sicherlich, die Rechte, wenn man über Rechte redet, Recht, außer den Menschenrechten vielleicht, und selbst die, würde ich sagen, sind durchaus auch in gewisser Weise wandelbar. Denn das Beziehungsrecht ist ja sehr kompliziert, ich habe ja gesagt. In demokratischen Staaten beauftragen die Menschen selbst, das Volk, der Staat, die kontrollieren selbst letzten Endes die Entwicklung dieser Rechte. Ja, denn absolute Rechte kann man zwar hinschreiben, irgendwo auf dem Papier verewigen, aber letzten Endes werden die durch die Gesellschaft angepasst. Und in der Diktatur ist der Unterschied. Da werden die eben nicht angepasst, sondern dienen die irgendwelchen, ich will es gar nicht ausführen. Das weiß ja jeder selbst. Man muss nur mal sich die Geschichte angucken. So, kannst du dazu?
Oder Sie? Kannst du ruhig. Also du hast ja gesagt, dass es quasi zum Schutz vor Willkür da sei.
Ja.
Die Sache ist nur, der Staat, also ein Staat, wenn der seine Rechte hat und die gibt er seinen Bürgern, dann ist er als Instanz über den Menschen dafür da, dafür zu sorgen, dass die... Dass
die
Menschen,
die Bürger selbst, der Staat.
Ja, also der Staat ist dazu da, quasi dafür zu sorgen, dass die Menschen unter die Gesetze gestellt sind. Ohne den Staat würde es niemanden geben, der die Menschen quasi bestrafen würde oder halt dafür sorgen würde, dass die sich danach richten. Also der Staat ist quasi die übere Instanz, die dafür sorgt, dass die Rechte eingehalten werden von den Leuten, für die sie sind. Aber wenn jetzt der Staat kommt und meint, oder Tümel, du meinst, dass die Menschenrechte, die quasi nicht vom Staat gegeben seien, dafür da sind, dass der Staat an sie gebunden ist, wer guckt denn auf den Staat, dass der da, also es gibt ja immer eine Instanz, die dafür sorgt, dass die
dass
daran gehalten wird.
Darf ich das beantworten? Der Staat selbst, einmal das Volk selbst und
bitte nicht lachen.
Die Presse, also die dritte Gewalt hier in der Demokratie. Also im Gegensatz zu einer Diktatur, die das völlig beschneiden kann, die Presse gleichschaltet, wo keine Informationsfreiheit herrscht, ist eine wichtige Kontrollinstanz, über die wir noch gar nicht geredet haben, die Öffentlichkeit. Ich sage mal, in den westlichen Demokratien lässt sich fast nichts mehr geheim halten. Das kann man ja an vielen Beispielen sehen. Muss man nur mal in einem anderen Bereich sehen, also mal beim ADAC, was da alles plötzlich auf den Tisch kommt. Sag mal, ist das nicht mehr. irgendeine. Gestern hat es noch niemand gewusst, heute versteckt sich die Presse. Das ist eine machtvolle dritte Gewalt, die den Staat kontrolliert. Und ich sage, kein demokratischer Staat kann sich über diese freie Presse hinwegsetzen. Und wenn der Staat letzten Endes das versucht, mit Lügen teilweise, wie die Amerikaner das gemacht haben beim Irakkrieg und so weiter, das wird gar nicht in der Demokratie. Natürlich.
Aber also in China wurde doch auch einer wegen Korruption verurteilt.
Da hinten gibt es eine Wortmeldung.
Es ist schon eigenartig, wie deine Lobe der Demokratie gegenüber der Diktatur ausfällt. Du erwähnst den ganzen Abend alle Schweinereien, die Millionen von Toten gekostet haben auf der Welt in den letzten 30 Jahren, dass Demokratien anstellen. Und dann stellst du dich hin und sagst, da sieht man doch den fantastischen Unterschied zur Diktatur. Da kommen alle Schweinereien auf den Tisch. Was ist denn das für ein positives Urteil über diese Gesellschaft? Du hast die Frage gestellt, wofür brauchen eigentlich die Menschenrechte? Du hast, glaube ich, den ganzen Abend eine richtig schöne Antwort gegeben. Festhalten wollen an dieser Gesellschaft als die schönste und gerechteste in der Welt, ganz jenseits von dem, was man von ihr alles weiß, was sie anstellt. Und das soll dann das Schöne an dieser Gesellschaft sein. Eine Rechtfertigung dessen, was hier passiert. Also du bist eigentlich das schönste Beispiel dafür, wofür Menschenrechte taugen.
Das ist doch unlogisch. Ich sage gerade durch die Das ist unlogisch.
Ja, hier. Bitte.
Also wir sind ja darauf gekommen, dass wir uns gefragt haben, woher kommen die Menschenrechte? Jetzt will ich einfach nur mal ganz kurz sagen. Also es ist möglich, dass Menschen ohne Staat leben, aber es ist niemals möglich, dass ein Staat ohne Menschen lebt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich als Mensch möchte mir nicht von einer Gruppe von Menschen sagen lassen, dass diese Gruppe von Menschen darüber befinden darf, über mein Leben zu verfügen. Und ein Staat ist im Prinzip nichts anderes als eine Gruppe von Menschen. Deswegen sage ich, aus meiner Vorstellung her, und ich denke, die wird man hier teilen, es gibt so etwas wie ein unveräußerliches Menschenrecht, nämlich zumindest das Menschenrecht auf Leben. Von diesem, auf Staatsangehörigkeit, da wollen wir mal gar nicht von reden, dafür ist ja ein Staat notwendig. So. Und ich würde mich zutiefst dagegen verwehren, dass eine Gruppe von Menschen sagt, nee, wir verfügen jetzt über dein Leben. Das will ich nicht. Und das will keiner von uns hier. Ein Staat ist nichts anderes. Und ein Staat ist nichts anderes als eine Gruppe von Menschen, die sich das dann in diesem Fall anmaßen würde. Ja. So, also das hat jetzt mit rechts oder links oder Diktatur der Demokratie überhaupt nichts zu tun. Ja. Ich sage nur, das ist es. Und das ist ein Menschenrecht, ist eben nicht etwas, wo sich der Staat müßig hinstellt. Das war in dieser Fall, was da hinten eben gesagt wurde, dass der Staat sich sozusagen sogar anmaßt, das zu geben. Ich sage, nein. Ja. Der Staat, also ich erbringe bestimmte Leistungen an den Staat. Der Staat hat Pflichten, also der Staat hat mir gegenüber, sagt der Staat, du hast die und jene Pflicht und ich habe im Gegenzug bestimmte Rechte. Und dazu gehört, dass der Staat nicht nur selber sich über meinen Menschen, über mein Leben erhebt, sondern dass er im Zweifelsfall auch mich davor schützt. Das Dritte, das ist nämlich auch eine ganz wichtige Sache, ja, das Dritte, sich meines Lebens oder meiner körperlichen Unversehrtheit bemächtigen. Und viel mehr geht es ja dann gar nicht. Ob man sich als Maurer noch den Knorpel kaputt macht, das ist alles richtig und ich denke, das muss man in der Diskussion auch sehen. Aber es hat nichts damit zu tun, woher kommt es überhaupt? Ja? Und was wollen wir eigentlich? Wollen wir eben eine bestimmte Menschengruppe, die sich, oder auch nur Menschen, die sich über das Leben von anderen erhebt, die sich dieses Recht einräumt, oder wollen wir das nicht? Und da sage ich, da ist die Begründung der Menschenrechte, die sie im freiheitlichen Verständnis da ist, die ist nicht verkehrt. Die ist genau richtig. Und die übrigen Kritikpunkte, die kann ich alle nachvollziehen, dass alles nicht so schön ist, wie es sozusagen im Idealfall hingestellt wird. Dessen bin ich mir bewusst, das ist alles richtig, aber diese originäre Begründung, die sollte man einfach nicht aus dem Auge verlieren, weil genau darum geht es.
Also, ich kann ja das nachvollziehen, wenn man sagt, man möchte es nicht haben, dass eine Gruppe von Menschen über das eigene Leben bestimmt, wie das auszuschauen hat. Ich glaube aber nicht, dass das Menschenrecht einen davor schützt. Denn man stellt doch in seinem eigenen persönlichen Leben fest, dass so ziemlich alles, was man von morgens bis abends macht, gar nicht daher kommt, dass man sich selber das frei ausgesucht hat. Das eigene Leben in die Lottoannahme stellen und sagen, meine Kinder sollen es mal besser haben. Das alles passiert, weil eine Gruppe von Menschen, die kann man sich immer Phoenix abends um 23 Uhr der Tag im Parlament angucken, über das eigene Leben bestimmt. Das Menschenrecht fügt dem bloß das hinzu, dass man sich zudem denken kann, es wäre nicht so, weil nämlich das eigene Recht dafür sorgt, dass alles genauso läuft, wie man sich selber ausgesucht hat. Aber das ist doch überhaupt nicht wahr. Wer sucht sich denn Mindestlöhne aus? Wer sucht sich denn einen Kassiererinnenjob bei Lidl aus? Wer sucht sich denn dieses Leben aus, das bitte, das die meisten Leute bei uns führen?
Also das ist alles nicht verkehrt, aber das stößt es ja nicht um, dass ich sage, ich will nicht, dass ich eine Gruppe von Menschen oder auch nur ein Mensch, oder es ist ja nur ein Mensch, wenn du jetzt von Fremdbestimmter schon redest, dann sagen, es ist vielleicht sogar nur einer, der den Staat eben lenkt und ist eben so in der Lage, andere wieder dann fremd zu bestimmen, die dann über mich bestimmen, ob ich leben darf oder nicht. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Ich denke, da können wir auch Einigkeit erzielen, dass die Kritikpunkte, die du bringst, dass das alles zutreffend ist, ich kann das völlig nachvollziehen. Ja? Aber damit kann man ja nicht, das ist ja kein Argument, um jetzt Menschenrechte in Frage zu stellen. Ja.
Aber weißt du, was ich sagen wollte, ist, du hast doch diese Gruppe von Menschen, die über dich bestimmen dein ganzes Leben. Du hast sie wahrscheinlich selber gewählt. Und dass du sie gewählt hast, nimmt nichts davon zurück, dass sie als Gruppe von Menschen über dich bestimmen und bestimmen, wie dein Leben ausguckt. Und sich nicht fragen, ob du das jetzt gerne hast.
Also das ist alles richtig, aber das ist jetzt wieder eine neue Frage. Das ist die Frage des Determinismus. Ist der Mensch determiniert? Ist er Indeterminismus? Das ist eine Frage der Philosophie. Da gibt es manche Strömungen, die vertreten eher so die deterministische Position. Andere, die sagen die indeterministische. Also ich wäre eher so, dass ich sage, ich fühle mich frei. Ja. Ich kann frei sagen, was ich will. Ja. Das gestehe ich übrigens allen anderen auch zu. Ja. Und ich könnte ja jetzt auch sagen, das, was du sagst, ist auch wieder fremdbestimmt. Ja. Aber auf diese Position stelle ich mich ja gar nicht. Aber was völlig richtig ist, dass du sagst, die soziale Lebensrealität sieht häufig so aus, dass man eben doch das eine oder andere machen muss und es sträubt sich häufig was in einem selbst. Ja. So, und das ist völlig richtig, also das kann ich nachvollziehen, aber das hat nichts damit zu tun, dass man sozusagen die Menschenrechte jetzt damit in Frage stellen möchte. Das will ich eben gerade nicht. Und diese Differenzierung, die möchte ich einfach treffen.
Ja, ich muss das ergänzen. Der entscheidende Unterschied ist, die Gruppe der Menschen, von denen sie vielleicht abhängig sind, die sind letzten Endes einer Kontrolle unterworfen in einem demokratischen Staat. Das ist der ganz entscheidende Unterschied. In einer Diktatur nicht. Da können die machen, was sie wollen. Und sie können auch nicht die aussuchen. Diese Menschen gehen sie in den demokratischen Staat. Das wollte ich mal kurz ausreden, dass die Gesellschaft nicht in Lage ist und dass da viele Probleme gibt, bin ich völlig bei Ihnen. Ist doch völlig klar. Da sind wir ja ganz klar. Das ist ein großes Problem, klar. Aber dieser entscheidende, fundamentale Unterschied, der wird eben hier nicht klar herausgearbeitet.
Also, man muss sich mal klar machen, was das Recht eigentlich ist. Also nicht nur das Menschenrecht, sondern das Recht allgemein. Das ist nämlich ein Schutz vor gar nichts. Weil, wenn ich nachts auf der Straße angegriffen werde und mich einer überfällt, das Recht hat mich da nicht geschützt. Der Staat kommt dann im Nachhinein daher und stellt klar, wer eigentlich die Monopolgewalt hat über sein Staatsgebiet. Der sagt dann nämlich zum Verbrecher, du hast mir nicht das Recht rauszunehmen, meinen anderen Staatsbürgern was anzutun. Und dann stellt er nur klar, wer überhaupt hier der Herr im Haus ist. Aber mir ist damit nichts getan. Ich wurde nicht vor dem Überfall geschützt.
Warum ist das aber so, weil das die effizienteste Art ist, zu überleben?
Sicher, hört doch mal bitte auf zu lachen.
Bei den früheren Gesellschaften
hat
man mit der Keule die Sache ausgetragen. Als es noch keinen Staat in dem Sinne gab, da gab es viel mehr Tote in den Ständen und so weiter. Da wurde gleich zum Messer und sonst was gegangen. Wir haben eben einen gewissen Fortschritt erlebt, dass wir diese Gewalt an den Staat übergeben haben. Das ist in meiner
Interpretation ein gewisser Fortschritt. Und wir müssen natürlich immer darauf achten, dass der Staat eben, in diesem Fall unterscheide ich uns in Staatsformen. Wir haben den Staat in gewisser Weise gebändigt. Eben leider nicht so richtig ganz, aber das können wir wahrscheinlich auch nicht. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
Aber jetzt tust du gerade wieder den Staat auseinandernehmen vom Volk weg. Vorhin hast du gesagt, der Staat und das Volk ist dasselbe. Und jetzt sagst du gerade, wir als Volk müssen den Staat bändigen und dass sie wieder.
Wir müssen uns selbst bändigen.
Ja, dann sagst du quasi, das, was Thomas Hobbes gesagt hat, der Wolf ist dem Wolf ein Mensch.
Ja.
Also von wegen, wir tun uns immer was Böses an, weil wir von Grund auf böse sind.
Das ist ja anstrengend,
wenn immer zwei gleichzeitig reden. Kann man sich darauf verständigen, dass erst einer die Erde regelt und dann der andere?
Es war ein deiner,
das ist ja.
Ja, das ist gar kein Missverständnis. Das sehe ich kein Missverständnis. Ich sehe das als eine effiziente Form der Bändigung. Wie soll ich das formulieren? Einer unfertigen Gesellschaft, ich will das mal so sagen, hin zur Entwicklung einer etwas reiferen Gesellschaft. Wir haben ja auch keinen eigenen Kapitalismus, wenn man das sieht. Nicht? Wir haben ja ein austariertes System. Ja, selbstverständlich. Wir haben einen Sozialstaat hier mit allen möglichen Rechten. Nicht? Die Rechte kommen ja daher zustande, dass eben die Menschenrechte eingeräumt werden. Nicht?
Gut, das hatten wir jetzt mehrfach. Jetzt lassen wir den Gedanken mal ruhen und auf den beziehe ich mich jetzt auch nicht mehr, weil wir ihn mehrfach erörtert haben und in dieser Frage jedenfalls zwischen uns ein Konsens nicht zu haben ist. Ich will aber noch auf zwei methodische... Achso, Entschuldigung, bitte.
Also ich möchte doch einmal widersprechen im Vergleich Demokratie und Diktatur oder so, dass da der entscheidende Unterschied ist, das rechtlich. Mir ist keine Diktatur, mir ist auch kein Sklavenhaltertum oder sonst was bekannt, wo nicht auch durch die entsprechende Herrschaft rechtlich durchgezogen wurde. Wo ich einen Unterschied sehe, ist, wenn wir jetzt mit dem Feudalismus sind oder so, dass die Herrschaft dem Volk auch genau gesagt hat, was zu tun hat, sind ja Beispiele gekommen. Also als Bauer in den Zehnten abgeben und so weiter, und das hat er zu sein und das hat er auch zu bleiben. Und in der Benennung dessen, wie das heute hier aussieht, dass man nämlich die Freiheit hat, der Berufswahl und so weiter und so fort, dass man die Freiheit hat, aus Geld was zu machen, sofern man was hat, und wie das dann konkret verläuft, wenn das ausgeführt wurde, da ist ja von dir, ich spreche dich jetzt konkret an dir vor, da ist von dir immer gesagt worden, ja, stimmt, aber ich bin doch letztlich in der Gestaltung meines Lebens, mein Recht auf Leben und ich selbstbestimmt mit meinem Recht. Und was mir da ein bisschen komisch vorkommt, oder auch ein bisschen armselig ist, ist, dass bei allen Ausführungen, wie jetzt eigentlich dieses Leben aussieht und der Wahrnehmung dieser Freiheit, du durchaus zustimmst, ja gar nicht so toll, ja, bis hin zum Kriegsdienst, wo dann dem Recht auf Leben erstmal von oben Schluss angesagt ist. Ja.
Das Leben ist Voraussetzung für diesen
Moment noch nicht fertig. Aber dass du es tatsächlich immer wieder schaffst, an dieser Idee einer Gewalt, die dir entspricht und eigentlich aus der selbst noch herauskommt und Anspruch gegenüber allen Gewalten dieser Welt ist, ja, dass bei dieser Idee irgendwie so inhaltlich gar nichts mehr rüberkommt, sondern dass das wirklich dieses recht abstrakte Festhalten an einer Fiktion der Freiheit ist. Das finde ich eben ein bisschen dünn.
Ja, was würdest du dir denn vorstellen? Also das Leben ist doch die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt hier diskutieren können. Wenn man mir oder dir das Leben genommen hätte, durch eine bestimmte Gruppe von Menschen oder durch nur einen Menschen, könnten wir gar nicht hier sitzen und diskutieren. Ich fange ganz unten an der Basis an. Ja? Wie das Leben auszugestalten ist, das ist einfach.
Aber schau mal, das sind doch jetzt zwei wesentlich unterschiedliche Sätze. Ob du an so eine Selbstverständlichkeit erinnerst, die man eigentlich gar nicht aussprechen möchte, dass wenn zwei Leute miteinander diskutieren, sie leben müssen. Das ist so banal, das möchte man ja nicht aussprechen.
Ja.
Völlig richtig, ja.
Ja, aber darüber reden wir ja auch nicht. Sondern du bist ja offenbar der Auffassung, wenn dieser Beitrag in diese Diskussion reingehört, dass man das nicht einfach als banales Fakt zur Kenntnis nimmt, sondern als Leistung eines Rechtsstaats würdigen sollte, der dem Leben ein Recht zuspricht. Sonst ist der Satz keine Erwähnung wert.
Das ist auch ein bisschen dünn, ne? Weil was wird denn dann aus dem Leben?
Na, dünn ist es nicht, sondern das ist verkehrt, weil das, um dich daran zu erinnern, ja, diesem Leben den Charakter eines Rechtsguts zuzusprechen, das macht aus ihm etwas Neues. Man sagt, habe ich vorhin erzählt, der Mensch ist jetzt Träger von Rechten und alles, was an seinem Leben wiegt und nicht wiegt, ist durch diese Rechte bestimmt. Was Körperverletzung ist, entscheidet sich nicht daran, ob ein Mensch eine Blessur davon trägt, sondern ob er die Blessur dadurch davon trägt, dass dabei gegen ein Recht verstoßen worden ist. Eine Schlägerei mag genau dieselbe Wirkung haben wie ein Polizeieinsatz bei einem Demonstranten. Der physisch identische Tatbestand ist rechtlich ein völlig verschiedener. Im ersten Fall Körperverletzung, im zweiten Fall Dienstausübung. Das war gesagt. Es ist nicht in Ordnung, dass du quasi an eine Banalität erinnerst und sagst, wer diskutiert, muss ja wohl leben. Aber in Wirklichkeit meinst, wenn man diese Banalität unterschreibt, hätte man gleich mit unterschrieben, das als eine staatliche Leistung durch das Recht zu würdigen. Das stimmt einfach nicht. Und zu dir muss ich mal zu deinen methodischen Argumenten. Zum Menschenrecht sage ich jetzt mal nichts, weil ich der Auffassung bin, wir haben das jetzt öfter ausgetauscht und werden offenbar heute Abend darin nicht eins. Solche Argumente wie, die Demokratie hat sich in einer langen historischen Entwicklung herausgebildet. Sie hat sich als sehr funktionstüchtig erwiesen. Die halte ich einfach für falsch. Erstens, dass eine Sache lange gedauert hat, sagt überhaupt nichts über ihre Güte. Der 30-jährige Krieg hat 30 Jahre gedauert. Ist der gut? Dass eine Sache funktionstüchtig ist, dass sie klappt, sagt überhaupt nichts über ihre Güte. Der Faschismus war in Deutschland 15 Jahre pumperlgesund und funktionstüchtig. Das war nichts Gutes. Mit solchen Argumenten kommt man der Sache nicht bei. Ein letztes Angebot an deine Überlegungen mit den Menschen und ihren Gruppen. Du sagst so halb empört, so willst du es nicht haben, dass andere Menschen über dein Leben bestimmen. Okay, ich sag dir, da können wir uns einigen. Das möchte ich auch nicht haben, wobei noch zu prüfen wäre, was wollen die eigentlich bestimmen. Kann ja was Gutes sein, muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Aber lassen wir das mal. Du willst nicht, dass andere über dich bestimmen. Jetzt nimm mal von diesem normativen Standpunkt aus, wie du sagst, dein wirkliches Leben in den Blick. Dann ist es für die allermeisten Menschen so, eigentlich für alle. Wenn du in die Arbeit gehst, das tun hier fast alle, dann ist kaum, dass du den Schritt über die Schwelle gemacht hast, ab dann durch andere bestimmt, was du da tust, wie viel du schaffst, für welches Geld du schaffst. Wenn du heimfährst in deine Wohnung, ist viel bestimmt durch den, bei dem du den Mietvertrag unterschrieben hast. Der sagt dir, wann die Miete abzuzahlen, abzudrücken ist. Der sagt dir, was passiert, wenn du das nicht pünktlich tust, wann deine Lärmbelästigung eine ungebührliche Ruhestörung ist und so fort. Selbst für Unternehmer, die sich mit ihren Produkten in einen Markt werfen, um aus ihrem Geld mehr zu machen, ist durch die anderen, die gegen sie antreten, auch einiges bestimmt. Die geben ihnen Preise vor, die sie aus der Ausbeutung ihrer Arbeiter zu präsentieren imstande sind. Die nötigen einen Unternehmer, dasselbe mit seiner Belegschaft zu machen und billiger zu werden, wenn er Gewinne einfahren will, sonst verschwindet er vom Markt. Was so soll erst einmal heißen, im ganz gewöhnlichen Leben, in das du reingestellt bist, ist, ohne dass du je gefragt worden bist, sehr viel über dich bestimmt. Dass du Geld verdienen musst, ist über dich bestimmt. Man muss alles kaufen. Ob du es kannst, ist bestimmt durch die, die sagen, sie haben gerade ein Bedürfnis danach, deine Arbeit zu benutzen oder nicht. Das Leben ist unter diesen Vorgaben
bestimmt. Und zwar ohne, dass du gefragt worden bist. Und die Menschen, die unter diesen Bestimmungen ihr Leben führen, die stehen in Gegensätzen zueinander. Jeder Käufer und Verkäufer, die treten nicht nur in Kontakt, sondern haben einen Gegensatz. Der eine will möglichst viel kassieren, der andere möglichst wenig zahlen. Bei den Mietern und Vermietern verhält sich's gerade so. Bei den Unternehmern und Arbeitnehmern ist der Gegensatz offenkundig. Die einen wollen möglichst viel aus der Arbeit der anderen herausschlagen, um den Betrieb voranzubringen. Der Arbeiter möglichst viel für seinen Lebensunterhalt verdienen. Diese Gegensätze, in die die Menschen hineingestellt sind in einer Gelderwerbswirtschaft, die ökonomischen Gegensätze, mit denen die sich tags herumschlagen, die enthalten in sich den Grund, warum sich diese gegensätzlichen ökonomischen Interessen einig werden darin, dass sie eine politische Gewalt wollen, die eine Aufsicht führt und eine Geschäftsordnung erlässt, die möglichst dem anderen im Tagesverkehr als feindselig erfahrenen Interesse Schranken setzen. Also Gesetze machen, wo dem Vermieter nicht erlaubt wird, ohne triftigen Grund zu kündigen. Gesetze zu machen, wo dem Unternehmer verboten wird, die Arbeitszeit unter Missachtung aller tariflichen Vereinbarungen oder gesetzlichen Arbeitszeitregelungen zu verlängern. Umgekehrt aber auch unterliegen Arbeitnehmer solchen im Gesetz festgelegten Regelungen. Die müssen für ihren Lebensunterhalt vielleicht kämpfen und dürfen eine Gewerkschaft gründen. Was sie aber nicht machen dürfen, ist die wirtschaftliche Ordnung mit ihren Streiks angreifen, unter denen ihr Leben so schwer zu führen ist. Ich versuche, so kurz ich das vermag, dir einen Hinweis zu geben, woher der wirkliche Bedarf nach einer politischen Gewalt, die sich im Staat aufstellt, kommt. Nämlich aus den ökonomischen Gegensätzen, die in dieser Geschäftsordnung zwischen den Menschen die Regel sind und die das Bedürfnis in denen weckt, anstachelt, über sich eine regelnde Gewalt zu haben, die möglichst das jeweils andere feindselige Interesse in Schranken hält, sodass man nicht unter die Räder kommt. Und das hat den Preis an sich, dass man selber auch immer zu denen gehört, die diesen Beschränkungen unterliegen. Und der staatliche Gewaltapparat, letztes Wort, der verpflichtet sich tatsächlich darauf, diese Art von kapitalistischer Ökonomie zu betreuen und mit den gewaltsamen Regeln auszurüsten, die das braucht, damit das überhaupt gangbar ist, diese konfliktträchtige Kooperation. Das ist der wirkliche Lebenszweck dieses Staates. Und insofern hat er wirklich nichts zu schaffen, dieser Zweck des Staates hat wirklich nichts zu schaffen mit dem Spleen oder der Willkür von irgendeinem dahergelaufenen Minister, der meint, er wird den Laden gern mal umwerfen und ganz anders regieren. Sondern da gibt es so etwas wie, Sie nennen es, eine Raison, einen Fahrplan, ein Programm, eben diese Wirtschaft mit der Gewalt auszurüsten, die sie braucht. Das übrigens, ja, schau dich mal um in der Welt, das ist in fast allen Staaten dieser Welt, die kapitalistisch wirtschaften, deswegen auch so analog gebaut. Alle haben sie. Ein Justizministerium, wo die Gewalt die Regeln festlegt. Alle haben sie. Ein Wirtschaftsministerium, wo das Wachstum vorangebracht werden soll, von dem der Staat lebt. Alle haben sie ein Finanzministerium, wo der Staat das Geld abgreift, das er braucht, auch um die Gewalt zu finanzieren, die das Ding benötigt. Das ist ein Versuch, einen positiven Hinweis zu geben. Was an eurer Auffassung? Es handelt sich hier nicht um Willkür und persönlichen Spleen, wahr ist und was daran verkehrt ist. Nämlich den Tatbestand, dass es sich wirklich nicht um die Willkür von wechselnden Spinnern in Ämtern handelt, für ein Gütesiegel zu nehmen. Dass eine ganze Wirtschaftsweise so viel Gewalt braucht, dass eine ganze Wirtschaftsweise einen Sozialstaat braucht. Das ist ein Armutszeugnis. Das zeugt davon, dass es da so viele Gegensätze gibt, dass diese Wirtschaft so viel Armut hervorbringt, dass es über diesem ganzen Wirtschaftssystem einen Apparat braucht, der sich um die notwendig anfallende Armut kümmert, genauso wie um die Rechte, die es braucht, um die Gegensätze einzuhegen, ungeschehen gemacht werden, die Gegensätze gar nicht. Da hat der Mensch hinter dir vorhin gegen dich völlig recht. Was heißt denn das schon, das Recht schützt den Menschen? Wer ein so dickes Strafgesetzbuch auflegt und sagt, das gilt übrigens schon seit Hitler, wer ein so dickes Buch auflegt und das gilt seit Jahrzehnten, der geht davon aus, dass der Rechtsbruch die Tagesordnung ist. Der nimmt das vorweg in diesen dicken Büchern. Kein Schwein glaubt, wenn man das einmal aufgeschrieben hat und alle haben es kapiert, dann kann man es wieder eintüten. Dann braucht man es nicht mehr. Nein, da steht drin, dass das Vergehen gegen das Leben, gegen das Eigentum des anderen, gegen die Ehre auch noch der Normalfall ist, der immer eintritt. Und das Strafgesetzbuch legt dann fest, wie der Staat damit umgeht. Genauso, wie es der junge Freund hinter dir gesagt hat. Nicht so, dass er den erlittenen Schaden des Opfers wieder gut macht. Den erlittenen Schaden des Opfers ergänzt er durch die Beschädigung des Täters. Der wandert in den Knast oder zahlt Geldstrafe.
Aber man muss jetzt schon noch mal betonen, dass diese ganzen Sachen, diese Beschädigungen an Leben und Eigentum, deswegen immer wieder eintreten, weil die Leute durch die staatlichen Gesetze unter Verhältnisse gesetzt werden, die ihnen das nahelegen, das zu machen. Weil ansonsten ist es wieder Wasser auf die Mühlen der Ideologie, der Mensch ist schlecht, ein Glück, dass wir den Staat haben.
Ja, ich wollte kein Wasser auf den Mühlen gießen. Stattdessen möchte ich noch auf einen Aufsatz hinweisen, weil das Menschenrecht heute Abend ein, finde ich, wichtiger Gegenstand unserer Debatte war. Und es ist auch nicht schlimm, damit das jetzt nicht falsch aufgefasst wird, dass wir uns vielleicht in manchen Fragen nicht einig geworden sind. Das ist nicht schlimm, wir ringen um die Argumente. Ich möchte aber denen, die vielleicht mit den hier vorgetragenen Argumenten noch hadern oder unzufrieden sind, einen Lektüre-Tipp geben. Im Gegenstandpunkt 2.13 gibt es einen großen Artikel, der heißt Das Menschenrecht. Und vielleicht mag sich der ein oder andere mal in diesen Artikel vertiefen, der das Thema sehr grundsätzlich anpackt und